Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren. So, bevor es jetzt mit der Folge losgeht, noch eine kleine Ankündigung. Ihr werdet nämlich merken, dass in der Podcast-Folge zum Thema Long-Covid mit Ruth und mir jetzt viel zum Thema Diagnostik und auch viel zum Thema Blutwerte kommt. Und deswegen haben wir für euch etwas vorbereitet, denn viele von euch wissen es, ich habe vor anderthalb Jahren den Spiegel-Bestseller Der Blutwerte-Code geschrieben und das ist ein Buch, was dich an das Thema Blutwerte heranführt, sprich eher für den Endkunden. Und wir haben sehr viel Feedback dazu bekommen, dass Menschen, Therapeuten, Ärzte, aber auch viele andere Menschen tiefer in die Materie Blutwerte einsteigen möchten. Und deswegen haben wir jetzt mit der Medletics Academy ein eigenes Fachbuch nochmal zum Thema Blutwerte geschrieben, wo wir deutlich tiefer ins Detail gehen, viele Case Studies mitgeben und euch auch die Möglichkeit geben, über das Quellenverzeichnis sich die ganzen Studien im Detail natürlich selber anzuschauen. Und das ist ab heute verfügbar. Schaut dazu einfach mal in der Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Ruth und mir zum Thema Long-Covid. Okay, herzlich willkommen zur Runde 2, Ruth. Ich freue mich, dass wir jetzt zum zweiten Mal über das Corona- und Covid-Thema sprechen. Und lass mich mal ganz kurz ein paar einführende Worte versuchen zu finden. Denn ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, wir werden jetzt in der Folge so ein bisschen über die Kommentare, die ein wenig emotional bei dem einen oder anderen geworden sind, was ich total verstehen und auch nachvollziehen kann. Aber wir werden versuchen, das so ein bisschen einzuordnen und vor allen Dingen am Ende spezifischer nochmal auf dieses Diagnostik-Therapie-Thema, aber jetzt gerade am Anfang auch nochmal auf die Impfung, auf das Post-Vac-Thema und vielleicht auch ganz kurz auf diese RKI-Files eingehen. Du weißt ja noch nicht so viel, was auf dich zukommt. Das Team hat bei uns...
Surprise!
Genau, ich wollte gerade sagen, Surprise, Surprise. Das Team hat bei uns ganz viele Kommentare rausgescreenshottet und ich muss erstmal sagen, dass ich vor ein paar Wochen irgendwann in den Kommentaren drin war und ich glaube, das ist so mit die Podcast-Folge oder auch das YouTube-Video, wo es die meisten Kommentare bis dazu gibt. Ich glaube, es sind irgendwie knapp 1400 Stück in Summe. Sehr viele sinnvolle und das sind auch die, auf die ich mich jetzt primär erstmal beziehen will. Aber es sind auch sehr viele sehr emotionale, unsinnvolle Kommentare drunter und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir auch nochmal ganz kurz am Anfang betonen, dass Medizin immer was Individuelles ist und das, was wir halt gerade machen hier ist, wir versuchen irgendwie einen breiten Rahmen zu schaffen, der vielen Menschen hilft, aber natürlich, und da kommen wir ganz am Ende nochmal zu, wenn ich ein, zwei der Sachen dann vorlese, kann das jetzt natürlich nicht ein therapeutischer Ansatz für ganz spezifische enzephalopathische Probleme zum Beispiel sein, die jetzt irgendjemand explizit hat. Ja, und ich komme da ganz am Ende, wenn wir auf die Therapie kommen, nochmal drauf. Da gibt es die ein oder anderen Kommentare. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, und das will ich auch nochmal ganz klar betonen vorher, ist, ja, wir haben das letzte Mal, ich würde jetzt nicht sagen bewusst, aber so ein bisschen unbewusst, weniger über die Impfung und Co. gesprochen, weil wir uns halt auf das fokussieren möchten, was wir jetzt als, nennen wir es mal Elend, wie die Leute das in den Kommentaren schreiben, jetzt haben, egal ob das durch die Impfung kommt, ob das durch Corona selber kommt, wodurch das auch immer kommt. Und wir haben versucht, mit der Folge Abhilfe zu schaffen. Also was kann man machen und wollen uns eigentlich, wir gehen da jetzt kurz drauf ein, aber wollen uns eigentlich auch weniger über die ganze politische Situation und alles Gedanken machen, denn ich finde, das ist ein sehr relevantes Thema, aber ich persönlich aus meiner Warte finde das nicht sinnvoll, dass wir da beide darüber sprechen, ohne dass jemand dabei ist, der da wirklich direkt dran beteiligt war. Denn, egal ob es jetzt RKI-Files sind oder was es jetzt auch immer ist, man versteht das so, wie man es verstehen möchte. Man kennt die Hintergründe nicht, ja, und man interpretiert das dann genauso, wie man das in seinem eigenen Kopf sich die letzten zwei Jahre ausgemalt hat und nimmt das vielleicht sogar als Begründung dafür, dass man recht hatte oder auch nicht. Und deswegen finde ich sehr schwierig, Darstellung zu beziehen, aufgrund dessen, dass ich mir gar nicht bewusst bin, was ist denn auch meine Stellung dazu richtig? Finde ich das jetzt alles gut oder nicht? Nee, fand ich aber auch schon vor drei Jahren nicht. Und ich glaube, deswegen ist das wichtig, ganz klar zu betonen,
dass das ein relevantes Thema ist und es wird jetzt wieder Leute geben, die sitzen in den Kommentaren und sagen, ja, die trauen sich wieder nicht darüber zu reden. So, es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, im Detail darüber zu reden, wenn nicht eine Person dabei ist, die an diesem ganzen Thema beteiligt war, die dann auch Stellung zu dem nehmen könnte, was wir letzten Endes in den Raum werfen könnten und die auch zu den Files im Detail Stellung nehmen könnte. Und realistisch betrachtet, ich habe in diese Files mal ganz kurz reingeguckt, die sind so lang, das müsste man ganz differenziert im Detail aufarbeiten.
Und weißt du, was ich auch finde, am Ende des Tages ändert es an der Situation der Menschen jetzt nichts mehr. Also ja, vielleicht finden Leute einen Schuldigen und ich habe gerade schon gesagt, wenn man einen Feind hat, dann hat der Tag Struktur. Und möglicherweise hat ja auch einiges von diesen Erkenntnissen Auswirkungen auf mögliche Klageprozesse zum Beispiel, ja, oder mögliche Dinge, die dann individuell von irgendwelchen Gerichten entschieden werden. Das kann ja sein, dass das eine Auswirkung hat. Aber inwiefern hilft das Vertiefen dieser RKI-Files jetzt den Leuten dabei, gesund zu werden? Und ich glaube ehrlich gesagt, und deswegen habe ich die auch bewusst nicht gelesen, weil mir das emotional nicht hilft. So, ich werde mich dann aufregen, ich werde mich dann echauffieren, ich werde dann sagen, siehste, habe ich mir doch gedacht und das habe ich eh nicht gut gefunden und da war ich dagegen oder das habe ich irgendwie abgelehnt, auch damals schon und so weiter, fühle mich dann vielleicht bestätigt. Aber ich finde eigentlich, dass mich das emotional auch von Seiten von, also dem Empfinden von Ungerechtigkeit so stark belastet, dass mich das bremst in allem, was ich tue. Und das, was wir ja eigentlich auch ein bisschen erreichen wollten mit der letzten, auch sehr langen Folge, dass wir erstmal einen Überblick geben oder einen möglichen Ausblick, ja, dass Leute vielleicht auch wieder Hoffnung schöpfen, dass Dinge gemacht werden, verändert werden können, dass wir Wege und Mittel finden können, um Besserung zu erreichen. Wir haben nie von Heilung gesprochen, ne? Das haben wir auch ganz bewusst natürlich nicht getan. Aber einfach zu ermutigen, es gibt Wege, es gibt Mittel. Aber alle Wege sind individuell und deswegen können wir natürlich in so einem Podcast niemals auf ein einzelnes Symptom eines einzelnen Menschen im Detail eingehen. Das funktioniert ja so nicht. Dann braucht man einen Arzt, der das übernimmt und dann quasi mit dir weiterarbeitet. So, aber ja, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel die RKI-Files nicht gelesen habe und immer mal so am Rande aus Medien was rausgefischt habe, aber immer nur gemerkt habe, wie das so emotional in mir hochkommt und ich gedacht habe so, ich habe, glaube ich, auch ein postpandemisches Trauma erlitten und ich kann das jetzt nicht wieder hochholen. So, ich habe eine andere Mission. Ich will was anderes erreichen. Und deswegen versuche ich mich damit weniger zu beschäftigen, vor allen Dingen, weil ich genau wie du denke, ich beurteile dann irgendetwas auf Basis von irgendwelchen Protokollen. Keine Ahnung, wie die Situation war, wer da wem was bezahlt, unterdrückt, erpresst, was auch immer hat. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen und ich versuche mir es auch nicht anzumaßen, dass ich da ein Urteil dann fälle. Ja.
Was machst du mit so, oder was macht das mit dir, wenn so Aussagen unter dem Podcast in den Kommentaren stehen wie RKI-Files nicht gelesen, wie kann man denn heutzutage noch weiter solche Lügen verbreiten? Oder es ist absolut irre, dass ihr nicht darüber sprecht.
Also was für Lügen haben wir denn verbreitet? Also wüsste ich jetzt, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also fühle ich mich jetzt nicht angesprochen, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen Lügen vielleicht, weil wir nicht so doll auf Post-Vac eingegangen sind, aber es ist ja keine Lüge. Wir haben das Thema so ein bisschen umschifft, ja, mag sein. Wir werden heute noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Zu den Zeiten, wo die Pandemie lief, war das ein super schwieriges Thema, da überhaupt drüber zu sprechen. Ja, weil alle Leute ja total geprimed waren, sozusagen jetzt quasi der Empfehlung der Regierung zu folgen. Und es sich einfach zwei Lager in der Gesellschaft gebildet haben. Die einen, die sozusagen die absoluten Gegner waren und die einen, die absoluten Befürworter waren. Und ich meine, welche Ausmaße das ja zum Teil angenommen hat, also sozusagen Diffamierung von Ungeimpften und so weiter. Darüber haben wir weit und breit, kann man in den Medien finden. Ja, wenn ein Eckart von Hirschhausen da sagt, Ungeimpfte sind asoziale Trittbrettfahrer, ja, dann hat man doch ganz offensichtlich die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, das ist aber auch Mainstream geschuldet, ne? Opportunistisch geht man halt hinterher. Ich habe das nicht gemacht, du hast das auch nicht gemacht. Im Prinzip am Ende des Tages musste aber jeder für sich selber entscheiden, was er tut. Weil man hatte ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, ich tue es nicht. So.
Bis zu einem gewissen Punkt, ne?
Genau, bis zu einem gewissen Punkt, weil es dann ja an die Existenz ging. Weil Leute ihren Job verloren haben, weil sie sozusagen sich nicht haben impfen lassen wollen und. Oder Menschen halt so krank waren, dass man gesagt hat, oh Gott, wenn der sich jetzt noch impft, wer weiß, was dann noch passiert. Also die Menschen sind so unter Druck gesetzt worden, emotional so krass unter Druck gesetzt worden. Also ich kann es gut nachvollziehen, das war ein so starker Druck, wo es einfach super schwierig ist, sich quasi klar zu entscheiden. Weil unter diesem Druck und unter dieser Angst schaltet ja auch sozusagen einfach mal das Frontalhirn aus. Und das heißt, man reagiert in Angst und kann nicht mehr wirklich konstruktiv denken. Und wenn man sich in einer zum Beispiel Familiensituation befindet, ja, wo der Druck von allen Seiten super hoch ist oder wo man dir sagt, ja, wenn dein Kind jetzt die Oma ansteckt, dann stirbt sie. Ja, oder den Kindern in der Schule gesagt wird, wenn du deine Oma infizierst, ja, dann muss deine Oma sterben. Es ist besser, ihr lasst euch impfen. Das ist passiert, das haben mir Patienten erzählt. Nachbarn haben mir das erzählt, dass das so passiert ist in Grundschulen. Stell dir das vor.
Mhm.
Ja, oder in der Schule meines Sohnes, da hat der Lehrer gesagt, wer keine Maske trägt, ist ein asoziales Arschloch. Ja,
ja, also, wir sind auch auf Partys ausgeladen worden, als wir uns am Anfang nicht geimpft haben. Also das, ich weiß, das war schon eine crazy Situation damals, muss man auch sagen.
Super,
ne?
Crazy, ja. Aber ein großes Gefühl von Ungerechtigkeit, ne? Eine absolute Ungerechtigkeit.
Ja, also, und ich glaube, das ist halt Hörensagen oder das ist auch Mutmaßen, jetzt darauf einzugehen, warum das so passiert ist, was wäre richtig gewesen, mal abgesehen davon, dass ich die Frage eh nicht beantworten kann. Ich glaube, das ist halt einfach, da schwingen sehr, sehr, sehr viele Emotionen mit. Und wie du eben schon gesagt hast, es wird jetzt irgendwie ein Schuldiger gesucht. Das macht aber die Misere halt trotzdem nicht besser. Ja, es lindert so ein bisschen das Leid an der einen oder anderen Stelle. Und ich denke auch, dass es dafür irgendwie langfristig sicher Rechtsprechung oder andere Dinge geben wird.
Und das finde ich auch richtig, ne? Dass
absolut
falsche Dinge auch im Nachhinein revidiert werden und auch verurteilt.
Absolut, sowas, aber das ist halt nicht unsere Aufgabe.
Nein, null, weil ich bin weder in der Politik zu Hause, noch habe ich das große Gesamtbild erfasst, was da sozusagen passiert. Keine Ahnung. Ne? Keine Ahnung.
Mhm.
Ich kann das nicht beurteilen. Ne? Also ich wünsche allen Menschen Gerechtigkeit, Punkt. Das kann ich sagen. Und dass auch solche Dinge wie Impfschäden verfolgt werden, und zwar konsequent und bis zum letzten Moment aufgeklärt werden, alle Pathomechanismen untersucht werden und dass das auch wirklich nachvollzogen wird. Was passiert da? Also aus meiner Sicht sollte man jeden Menschen, der an Corona verstirbt, obduzieren und schauen, was ist da passiert, damit man die Pathomechanismen noch besser verstehen lernt, weil das gibt ja noch total viel Ungereimtheiten, total viel Dunkelfeld sozusagen. Und dann, finde ich, gehört es sozusagen dahin, dass man versucht zu differenzieren, woher kommt denn jetzt dieses Spike, was in den Organen vielleicht nachgewiesen wird. Weil das ist ja offiziell gar nicht möglich, zu differenzieren, ist es ein Impfspike oder ist es ein Corona-Spike, also ein Nativ-Spike sozusagen. Jetzt ist es ja so, dass diese Corona-Spikes, die kennt man, da kennt man den genetischen Code und man kennt auch den Spike aus der Impfung. Ja, sonst könnte man das ja gar nicht herstellen. Das heißt, es gibt sozusagen eine Proteinfolge, die man definitiv erkennen kann. Und wenn man Viren mit einer PCR untersuchen kann, müsste man doch die Spikes auch entdifferenzieren können. Das ist in meinem Kopf nur die Frage, die stelle ich mir. Jeden Tag stelle ich mir die. Und die würde ich dem BioNTech-Gründer, dem Impfentwickler auch super gerne stellen. Wieso gibt es nicht diesen Test? Wieso gibt es keinen Test, mit dem ich einen Impfspike nachweisen kann?
Jetzt mal eine ganz blöde Frage, aber ich glaube, das ist was, also ich stelle mir die Frage tatsächlich gerade und ich kann mir vorstellen, dass ich viele jetzt nicht dieselbe Frage stellen, aber viele die Antwort gerne hören wollen würden. Wenn ich mir jetzt angucke, wenn ich gegen Hepatitis impfe zum Beispiel, ne, dann kann ich ja differenzieren, wenn ich mir die Antikörper anschaue, habe ich jetzt so ein HBS, was ja letzten Endes durch eine Impfung hochgeht, oder habe ich andere Antikörper, wo ich dann weiß, macht der gerade eine akute, hat der eine Infektion durchgemacht? Und warum kann ich das bei Corona nicht nachweisen? Also warum kann ich nicht unterscheiden? Also die Grundfrage wäre erstmal, kann ich das Spike überhaupt ganz normal im Blut messen oder brauche ich da spezifische fancy Untersuchungen für? Und warum kann ich nicht unterscheiden? Ist da, weil das ist, glaube ich, eine ganz große Grundfrage und auch Unklarheit, die herrscht. Wir haben ja Menschen, die A, denen sich jetzt, also sagen wir mal, wir haben drei Gruppen von Menschen und allen geht's schlecht. Wir haben ja Gruppe A, denen geht's schlecht, die hatten Corona.
Mhm.
Die sind nicht geimpft.
Mhm.
Dann haben wir ja Gruppe B, denen geht's schlecht. Die sind geimpft und hatten Corona vielleicht nicht, wobei das ja schwierig zu differenzieren ist.
Mhm.
Und dann gibt es ja Gruppe 3, denen geht's schlecht und die sind vielleicht geimpft und hatten Corona.
Mhm.
So, und was ich mich jetzt grundsätzlich frage,
wie differenziert man
ist, können wir die überhaupt differenzieren, diese Menschen? Weil eigentlich wäre das ja grundsätzlich was anderes, oder nicht?
Ja, also genau. Also grundsätzlich muss man Folgendes sagen. Am Anfang hatten wir durchaus Leute und Patienten, die initial mit Covid infiziert waren und die daraus ein postvirales Fatigue, ein Post-Covid-Syndrom entwickelt haben. Die initialen Formen von Covid scheinen auch bei Ungeimpften da eine stärkere Reaktion hinterlassen zu haben, sodass das Immunsystem halt sozusagen durcheinander geraten ist und dieses postvirale Fatigue entstehen konnte. So, die haben wir am Anfang gesehen. So, wir haben am Anfang auch Leute gesehen, die initial nach der Impfung, zum Teil nach der ersten, zum Teil nach der zweiten, die meisten dann aber aus unserer Erfahrung eher nach dem Booster, quasi mit Problemen zu uns kamen. Und wenn man aber genau detailliert gefragt hat, also das heißt, wie war das? Bitte beschreiben Sie mir, wie war das nach der ersten Impfung? Wie war das nach der zweiten Impfung? Wie war das nach der dritten? Und wie waren die Dinge, die sich entwickelt haben, vielleicht auch im zeitlichen Zusammenhang? Und gab es dazwischen noch irgendwelche Infektionen, ja oder nein? Dann konnte man ja, kann man ja relativ gut anamnestisch Zusammenhänge erkennen. Also bedeutet, wenn mir jemand sagt, ich habe da die Impfung bekommen und eine Woche später traten X, Y und Z Probleme auf, dann ist der Zusammenhang ja relativ offensichtlich, sag ich mal, grob. Ja, oder
statistisch gesehen würde ich jetzt sagen, jein, aber...
Naja, also wenn nichts anderes dazwischen passiert ist und die entwickeln quasi nach einer Woche dann irgendwie Muskelschmerzen, Kribbeln in den Beinen.
Okay, bei solchen Sachen, ich dachte, du meinst jetzt irgendwie sowas wie grippale Symptome oder so. Bei solchen Sachen, okay, wäre ich eher bei dir.
Das gab es tatsächlich gar nicht so häufig, fand ich jetzt, aus der Erfahrung meiner Patientengespräche, dass die jetzt mit so klassischen Erkältungssymptomen reagiert haben, habe ich kaum gesehen. So. Viele haben nach dem Booster direkt eine Covid-Infektion gekriegt. Da ist ja dann die Frage, was ist jetzt was gewesen? Was hat es jetzt ausgelöst? Und am Ende des Tages bin ich auch immer noch sozusagen Fan von dieser Fass-Theorie. Ne? Alles kommt aufeinander und irgendein Trigger ist dann zu viel und das System knallt durch. Jetzt ist das ja so, dass heute die Menschen, die quasi mit Long-Covid diagnostiziert werden, in der Regel geimpft sind. Wer kann denn dann sagen, dass das Long-Covid ist?
Das meine ich, genau. Also ist das Post-Vac oder ist das Long-Covid?
Ja, oder ist das eine Mischung? Mhm. Ist das ein Post-Spike-Syndrom? Ist es vielleicht gar nicht, also das ist das auch, was mich immer so verwundert, dass man dann sagt, ja, das sind alles Post-Covid-Patienten, auch in den ganzen Studien, wenn quasi dort Leute untersucht werden, dann wird dort nicht erwähnt, ob die geimpft sind oder nicht.
Mhm.
Aber für mich sind die Leute, die geimpft sind, ja nicht frei von Spike. Das heißt, die haben ja schon Spike gehabt. Und dann kam eine Infektion obendrauf und dann nennen wir das jetzt Long-Covid.
Mhm.
Aber vielleicht hatten die ja vorher schon ein Problem oder ein immunologisches, eine Dysbalance, die durch die Impfung getriggert worden ist und wo jetzt quasi der Kontakt zum Spike-Protein, der ja eigentlich kein Problem sein sollte, weil die Impfung sollte ja eine Immunität schaffen, dass du quasi damit umgehen kannst, so ein bisschen wie bei Tetanus. Das hat das jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht und dann kam das Fatigue. Aber vorher waren wahrscheinlich schon Symptome da, die sich nur niemand angeguckt hat, wo niemand gefragt hat, wo niemand in die Tiefe gegangen ist und gesagt hat, na, wie geht's denn wirklich? Waren sie vorher topfit? Dann kam die Infektion und bums, dann sind sie plötzlich in die Fatigue geraten oder hatten sie vorher eigentlich schon, ja, Probleme?
Mhm.
So, und ich finde, die Anamnese ist ein riesen Tool. Man könnte mal selber so einen biografischen, so einen Zeitstrahl für sich machen und einfach mal hinschreiben, wie ging es mir. Also man kann auch von seiner Geburt anfangen, wenn man das gerne möchte, aber am Ende kannst du ja sagen, hier erste Impfung, wie ging es mir danach, was habe ich gemerkt, ging es mir gut, zweite Impfung, was ist dann passiert, dritte Impfung, was ist dann passiert, dann kam die Corona-Infektion oder irgendeine andere Infektion, eine Influenza-Grippe oder eine Reaktivierung von irgendwelchen anderen wahrscheinlich Herpesviren, sowas wie Epstein-Barr-Virus, Zytomegalie-Virus, sehen wir unfassbar häufig gerade. Also alle haben Gürtelrose gefühlt, ja, Epstein-Barr poppt hoch, Zytomegalie poppt auch wieder hoch. Und das heißt, wir sehen im Prinzip jetzt, dass die Immunsysteme nicht mehr in der Lage sind, mit den ganzen Erregern, mit denen wir unweigerlich zu tun haben, weil die sind einfach da, nicht mehr zurechtkommen.
Aber ist das was immer... Also du hast es gerade eben so genannt, dass es so eine Woche später auftritt. Ist jetzt so,
nee, das,
genau, weil das
genau,
meine ich,
nein.
Das ist ja eigentlich noch deutlich zeitverzögerter, oder?
Noch viel deutlich zeitverzögerter, genau. Also es gibt, ich habe auch Patienten in Behandlung, die quasi wirklich unmittelbar nach der Impfung einen Schaden entwickelt haben, also sofort. Ein, zwei Tage später ging das los oder selbst am gleichen Tag noch. Ja, ich habe eine junge Frau, die jetzt auch seit 3,5 Jahren schon mit den Symptomen rumläuft. Die hat unmittelbar am Tag der Impfung Kreislaufstörungen bekommen, Missempfindungen im Arm, also alles Mögliche, was so richtig auf ein, also Volleskalation des Systems hindeutet, ist dann ins Krankenhaus gegangen und dann hat man ihr da gesagt, ja, mit der Impfung kann es aber nichts zu tun haben. So. Und das Interessante daran ist ja, dass genau das auch während der Pandemie die ganze Zeit passiert ist. Man durfte ja quasi gar nicht sagen, ja, dass es nach der Impfung schlecht gegangen ist. Wenn du aber dann mal fragst, wie ging es denn nach der Impfung, sagen die so, naja, eigentlich, ne? Aber das war ja nicht erlaubt, also das war auch nicht gewünscht. Das durfte man nicht erwähnen. Das heißt, ich vermute, dass ganz viele Menschen da draußen mit ja, subklinischen Symptomen herumgelaufen sind, über sehr lange Zeit und wenn das nur Müdigkeit ist. Die sind nicht mehr fit. Guck dich um. Die Leute sind alle schlapp, müde, schlafen schlechter. Bei Frauen unglaublich viele Zyklusstörungen.
Mhm.
Ja, es gibt
ja, das
jetzt,
haben wir auch gesehen.
Gibt scheinbar auch ein paar Daten, die zeigen, dass die Fehlgeburtsrate steigt und so. Ich kann natürlich nicht sagen, ja, das ist alles das. Also es lässt sich schwer sagen, ja, da, guck, das ist es. Ich hab's doch gesagt, das ist jetzt die Impfung gewesen. So können wir das nicht machen, weil dazu kommen noch ganz viele andere Faktoren im Leben eines Menschen, die eine Rolle spielen. Aber aus meiner Sicht, wenn wir das Ganze wirklich, also verantwortungsbewusst angehen wollen, muss man das verfolgen und untersuchen.
Mhm.
Und dann muss man einen Test entwickeln, der eine Differenzierung von Nativ-Spike und Impf-Spike ermöglicht. Aus meiner Sicht kann man sowas machen. Man kann Impftiter testen, man kann PCR-Tests machen, ob die jetzt valide sind oder nicht, bleibt dahingestellt. Es muss eine Möglichkeit geben, diese Differenzierung zu machen. Es gibt die Möglichkeit, Spike im Blut zu testen tatsächlich. Dieser Test ist auch von der in Herne entwickelt worden, also quasi von Frau Professor Babel, die ist Fachärztin für Immunologie an der Immundefektambulanz in Herne. Das heißt, es kommt nicht von irgendwo irgendeinem random Labor, sondern das kommt schon von einer renommierten Stelle. Und da sehen wir halt, ob eine Spike-Persistenz zu sehen ist, lässt sich aber nicht sagen, ob das dann quasi ein Impf-Spike ist oder ein Nativ-Spike. Das lässt sich nicht sagen. Und dann lässt sich auch nicht sagen, und das darf man auch nochmal ergänzen, ob die Höhe dieses nachgewiesenen Spikes jetzt wirklich mit den Beschwerden korreliert. Mhm. Wir wissen das nicht. Ja, das wissen wir nicht, können wir noch nicht sagen. Und es gibt auch Leute, die, also wenn wir das einmal übertragen, wie meine ich das jetzt eigentlich? Ein ganz großer Teil in der Diagnostik waren ja diese Antikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Wir haben ja schon beim letzten Mal gesagt, alles ist G-Protein gekoppelt, aber wir sprechen jetzt hier über eine gewisse Auswahl. So, die im Prinzip schon diagnostische Hinweise geben auf das Vorliegen eines posturalen Tachykardie-Syndroms, eines PUTs. Diese Antikörper werden auch in der Charité gemessen und dort wird vor allem dieser Beta-2-Autoantikörper mit einem Auftreten einer Fatigue korreliert. Und wenn dieser Antikörper sehr stark erhöht ist, scheint quasi aus der Charité auch die Empfehlung zu einer Immunadsorption zu kommen. Also so, dass man versucht, diese Antikörper aus dem Blut zu filtern. Eine Apherese, ne? So, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, bleibt mal dahingestellt, weil ich kenne nur wenige Leute, die wirklich den Sofort-Aha-Effekt nach dieser Blutwäsche hatten, weil die Bildung der Antikörper wird ja damit überhaupt nicht adressiert, sondern ich wasche was raus. Das würde nur nach dem Prinzip funktionieren, ich minimiere, was schadet, ich versuche zu optimieren, was gut tut und damit der Körper in die Regulation kommt. So, also, es gibt aber auch total viele Leute, die haben da unglaublich hohe Werte, aber gar kein Korrelat. Das heißt, es ist nicht immer der direkte Bezug. Wir müssen akzeptieren oder vielleicht auch immer in unserem Kopf offen dafür sein, dass wir keinen direkten Bezug stellen können. Dass wir Vermutungen anstellen können, dass wir Häufungen sehen können, dass wir sagen können, ja, das könnte wahrscheinlich sein. Ne? Und ich habe auch überhaupt keine Angst davor, eine Post-Vac-Diagnose zu stellen, habe ich von Anfang an gemacht. Weil wenn etwas falsch läuft, dann darf man das auch meiner Meinung nach sagen und melden.
Sollte
Nebenwirkung
man auch,
melden,
ja.
Genau. Und eben auch dem Patienten seine Diagnose zukommen zu lassen, die ja entscheidend ist für alle weiteren Outcomes und alle weiteren Wege in seinem Leben. Also das heißt, wie steht es um eine Berufsunfähigkeit? Oder wie steht es zum Beispiel mit einer beruflichen Krankheit? Also wenn du Krankenschwester bist oder Arzt und durch die Impfung zu Schaden gekommen bist, dann muss ja irgendwas passieren. Du hast dich ja impfen müssen. Ne? Die Ärzte hatten ja Impfpflicht sozusagen. Und da finde ich schon, da muss jemand die Verantwortung für übernehmen. Das finde ich schon. Und die ganzen Leute, die jetzt sozusagen durch einen Impfschaden oder durch einen Corona-Schaden so zu Schaden gekommen sind, dass sie ihr Leben nicht mehr leben können, da müssen wir doch eine Lösung für finden, dass die versorgt sind. Kann ja nicht sein, dass sie jetzt mit Hartz IV weiterleben dürfen, sozusagen, ohne selbstverschuldete Anteile, sag ich jetzt mal blöd, und sich ja auch die Therapien und die Diagnostik und so weiter nicht mehr leisten können. Das heißt, die sind automatisch auf einem so krassen Abstellgleis. Wo holen wir die wieder ab? Also wer sorgt dafür?
So. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, weil ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, wo jetzt wieder jemand einsteigt und sich dann hinsetzt und sagt, ja, aber das ist es und es muss jetzt alles passieren und weitergehen und RKI-Files und hast du nicht gesehen? Und ich glaube, es gab damals diese zwei Fronten, die gesagt haben, impfen, auf jeden Fall, alle, die sich nicht impfen, sind schlecht. Und dann gab es die gesagt haben, so, ihr seid doch geisteskrank, ihr impft euch, alle, die sich impfen, sind komplett bescheuert. Und damals haben wir ja schon gesagt, so, hey Leute, gerne mal miteinander sprechen, gerne sich austauschen und nicht dieses Zwei-Fronten-Ding irgendwie. Und jetzt gibt es wieder zwei Fronten. Ja. Es gibt die eine Front, die sagt, boah ja, geisteskrank, was damals alles passiert ist und das geht überhaupt nicht und um Gottes Willen. Und auch diese, ich sag das Wort jetzt mal bewusst, diese Verschwörungsgeschichten ständig in den Raum wirft, die es ja die ganze Zeit über gab. Ich denke, das Wort muss man sehr beherzt einsetzen, weil falsch eingesetzt ist es sehr, sehr böses Wort.
Ja.
Also grundsätzlich ist es sowieso ein böses Wort, ja. Aber ist trotzdem wichtig, dass man nicht jeden Zweig nimmt und den dann in eine Richtung interpretiert irgendwie, nämlich sagt, oh, da ist jetzt wieder was rausgekommen und ja, ich habe doch gewusst, dass das alles so ist. De facto ist es ja so, dass es die eine Gruppe und die zweite Gruppe ist, die im Krankenhaus sind und sagen, das gibt's alles gar nicht. Also dieses ganze Post-Vac, Post-Corona, Post-Long-Covid, das gibt's alles gar nicht.
Genau,
so.
Die immer noch und glauben, das ist eine psychische Gesamtlage.
Genau, und diese zwei Gruppen müssten sich ja eigentlich irgendwie mal an einen Tisch setzen und miteinander eine Lösung finden. Ja, ich bin bei dir, da müssen, so wie man das als Sprichwort sagt, ein paar Köpfe vielleicht rollen oder irgendwie so. Wobei ich selbst das eigentlich finde, dass eigentlich keine Köpfe rollen sollten, weil genau das eigentlich immer der Grund ist, warum am Ende sich auch keiner traut, einen Fehler zuzugeben. Es wäre, und das haben wir in der Medizin ja am laufenden Band, ja, dass es keine Fehlerpolitik gibt, wie bei Piloten zum Beispiel oder sowas. Da wird über jeden Fehler geredet und es wird über eine Lösung geredet, wie der Fehler nicht wieder passieren, ja, kann. Und klar, hier spielt Geld eine Rolle. Und das ist aber so komplex, dass es an diesem kleinen Tisch gar nicht aufdeckbar im Detail. Aber ein Statement ist mir ganz am Ende nochmal ganz wichtig. Das heißt, zum jetzigen Standpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt können wir eigentlich diagnostisch nicht zwischen Long-Covid und Post-Vac unterscheiden, richtig?
Genau, es ist noch nicht so möglich. Es scheint ein Labor in Italien zu geben, was einen entsprechenden Test entwickelt haben will. Aber da bin ich immer sehr vorsichtig, dass man da auf diesen Zug aufspringt. Das ist nicht validiert, das ist nicht bislang überprüft, ob das auch so ist. Und deswegen bin ich da vorsichtig. Ne? Ich möchte nicht auf einen Zug aufspringen, der sich hinterher als Luftblase sozusagen entpuppt hat. Mir wäre es so lieb, wenn wir das könnten. Ja, ich würde das feiern, wenn wir endlich in der Lage wären, das zu differenzieren, auch für die Leute selber. Die Frage ist, was ändert es an der Behandlung am Ende des Tages? Grundsätzlich kann man sagen, das Spike ist toxisch. Ja, das Nativ-Spike ist toxisch. Das Impf-Spike scheint toxischer zu sein, je nachdem, was wir jetzt gerade sehen oder das, was wir jetzt gerade sehen. Und die Frage, die ja auch noch nicht beantwortet ist, und da habe ich versucht zu recherchieren und tatsächlich auch keine wirklichen guten Aussagen gefunden, wie lange findet denn eigentlich die Replikation in den Zellen statt? Weil das entscheidet ja eigentlich auch wieder darüber, wie müssen wir damit umgehen? Also wenn die Replikation irgendwann aufhört, also nach der Impfung sozusagen, dass die Zellen selber das Spike produzieren, fein, dann wäre es ja wahrscheinlich irgendwann zu Ende und die Symptome, die damit zusammenhängen, müssen ja weggehen.
Lass mich das mal kurz auf Deutsch übersetzen, weil ich glaube, das ist das, was viele...
Ja, sorry.
Also ich glaube, was du ja gerade versuchst zu sagen, hey, es gab eine Impfung, wir haben irgendeinen mRNA-Stoff in den Körper reingebracht, der wird jetzt in den Zellen immer wieder abgelesen und aufgrund dieser Ablesung entsteht ein Protein, was im Körper da ist, was potenziell für Nebenwirkungen verantwortlich ist, was wir Spike-Protein nennen.
Ja.
Und was ja sein könnte, ist, dass dieser geimpfte Stoff, dieser mRNA-Stoff, ist jetzt wirklich ja ganz vereinfacht, irgendwann aufgebraucht ist und dadurch die Ablesung nicht mehr vonstatten geht und dadurch Spike nicht mehr produziert wird. Das hast du ja gerade auf klug gesagt.
Genau.
Ne?
Die Frage ist, wie lange dauert dieser Prozess? Weil wenn der Körper ein fremdes Protein produziert, entstehen immer Entzündungsreaktionen. Bedeutet, jedes Mal, wenn ein Spike gebaut wird, entsteht eine Entzündung, weil das ist fremd, das kennt der Körper nicht, das greift er an. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Also das haben sich die Hersteller ja so überlegt, nehme ich an. Ja gut, wir lassen den Körper das Spike-Protein bauen, darauf wird eine Immunreaktion folgen. Darauf entstehen Antikörper und diese Antikörper schützen uns dann, wenn ein Virus von außen kommt, mit denselben Merkmalen sozusagen, vor einer Infektion. Das war ja die Idee. So. Man kann mal eine offene Frage stellen, indem man sagt, macht das Sinn, dem Körper den Bauplan zu geben für ein fremdes Protein? Das ist die Frage, die ich gerne dem Hersteller von BioNTech so unglaublich gern mal stellen würde. Ja, ich hätte so viele Fragen, die mir keiner beantworten kann. Er würde das können oder die beiden, die würden das können. Klar kommt man nicht mit denen ins Gespräch, aber ich würde dafür brennen. Hätte ein paar Fragen. Aber das ist ja im Prinzip das, was da passiert. Und jetzt ist doch die Frage, wie lange dauert dieser Prozess? Das weiß ich nicht. Es gab Hinweise in Studien, dass das mehrere Monate dauert. Aber wer sagt, dass es nicht mehrere Jahre dauert? Und das bedeutet, wir hätten ja ein potenziell immer anwesendes, also fremdes Eiweiß. Klar, wir haben 1000 fremde Eiweiße. Logisch, wir atmen das ein, wir essen das und so weiter. Aber dieses Eiweiß entsteht in den Zellen und wird eben auch in Zellmembranen eingebaut und sorgt dauerhaft für Entzündungsprozesse. So, und wenn jetzt Menschen da sind, die eben ein Problem damit haben, mit Entzündungen umzugehen oder wo so viel produziert wird, dass das Immunsystem einfach on fire ist, dann ist die Erklärung relativ einfach, warum möglicherweise mit anderen Viren, Bakterien, Infektionen, was auch immer, nicht mehr umgegangen werden kann. Das könnte eine Erklärung sein. Ja, das ist nicht die Erklärung und ich habe auch nicht Anspruch darauf, dass ich das jetzt alles weiß. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind Gedanken, die uns natürlich durch den Kopf gehen, weil sich dann die Therapie ja auch darauf ausrichten muss, die Menschen dauerhaft zu unterstützen. Das heißt, es gibt auch durchaus ja viele Anfragen nach, wie kann man jetzt Spike eliminieren aus dem Körper? Wie kann man jetzt Ausleitung machen, Spike-Ausleitung?
Inosferese und so einen ganzen Spaß.
Ja, genau. Es gibt auch durchaus Foren, da gibt es ganze Protokolle, ja, über Spike-Ausleitung. So. Ich weiß es nicht, Timo. Ich weiß es nicht. Ne? Und am Ende des Tages ist doch auch immer die Frage, wo sitzt denn das überhaupt? Also was erreiche ich mit einer sogenannten Ausleitung? Also es gab eine kleine Studie, da haben die tatsächlich die Leute chelatiert. Also quasi mit einer Infusion behandelt, die eigentlich Schwermetalle mobilisiert, bindet und dann wasserlöslich macht, damit die ausgeschieden werden können. Dieses Verfahren gibt es seit Jahrzehnten, ja, für die Ausleitung von Schwermetallen. Finde ich immer auch kritisch zu betrachten, ob das wirklich schlau ist, das zu machen. Das sei dahingestellt, das diskutieren wir nicht heute. Aber in dieser Studie scheint es schon so gewesen zu sein, dass man Spike eliminieren konnte. Wie das genau gemacht haben, weiß ich nicht. Ich habe es noch nie probiert mit meinen Patienten, weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Spike in der Zellmembran eingebaut ist, wie will ich das denn eliminieren? Ich kann das ja nicht einfach rausschneiden durch die Einnahme von irgendeinem Medikament oder sowas. Ne? Das funktioniert nicht. Also von daher, diese Ideen sind zwar natürlich gut gemeint und gut gedacht. Und ich finde das total wichtig, dass wir auch genau da weiterdenken. Aber es gibt noch nicht die Lösung. So. Und die einzige Möglichkeit, die wir jetzt ja gerade haben, ist auf der einen Seite Symptome zu reduzieren, so wie es die klassische Medizin macht, zu gucken, was haben wir und wo können wir gegenwirken. Also zum Beispiel, wenn bestimmte Rezeptoren im Kreislauf angegriffen werden, könnte man zum Beispiel einen Beta-Blocker einsetzen, der diesen Rezeptor besetzt, sodass quasi der Antikörper nicht mehr daran bindet. Das ist ja eine Symptomtherapie, die hat völlig ihre Berechtigung, finde ich. Können die Leute vielleicht besser schlafen. Aber die andere Möglichkeit oder die einzige andere ist doch dann zu gucken, wie wir das System so aufstellen, dass es damit zurechtkommt.
Mhm.
Ne? Also wir sind immer irgendwie dagegen. Ja, wir sind gegen Schwermetalle. Wir sind gegen Candida. Wir sind gegen Spike. Wir sind gegen Epstein-Barr-Virus. Aber vielleicht ist auch einigen da draußen aufgefallen, dass das Dagegensein gar keinen Sinn macht, weil wir können es eh nicht verhindern, dass wir Kontakt kriegen mit Schwermetallen, mit Epstein-Barr, mit Zytomegalie. Ist es dann nicht viel schlauer zu sagen, wie stelle ich mich so gut auf, dass das, was an Toxinen, Viren, Bakterien, Parasiten, was auch immer, in mich hineinkommt, mir nicht schadet?
Aber das würde ja auch bedeuten, dass die Dosierung, die ich abkriege, immer recht niedrig ist. Dass der Körper damit halt klarkommt vom Prinzip, ne?
Ja, also klar, natürlich ist das, was du täglich aufnimmst oder wenn du jetzt sozusagen dich infizierst, ist die Virenlast wahrscheinlich relativ gering. Klar, wenn dein Körper die ganze Zeit Spike produziert, dann hast du natürlich eine super, super hohe Belastung, eine hohe Last, eine hohe Entzündungsaktivität. Und das macht diese Regulation auch so unglaublich schwierig. Ist so. Na, also ich habe ja im letzten Podcast schon von meiner Patientin, die sich übrigens wiedererkannt hat.
Perfekt.
Ja, aber voll, voll schön. Ich habe dann hinterher mit ihr ein Gespräch gehabt. Dann sagt sie so, haben Sie über mich gesprochen in dem Podcast? Hat mich total gefreut. Habe ich gesagt, ja, Sie waren das. Und dann hat sie gesagt, ja, ich freue mich auch so. Und die Patientin, mit der habe ich jetzt 4 Jahre daran gearbeitet, dass sie jetzt wieder einigermaßen steht. Ne? Und ich habe auch gesagt, ihre Medikamentenliste umfasst 15 verschiedene Dinge. Ne? Also, das heißt, wir haben ihre Lebensqualität verbessert, wir haben ihr ein besseres Leben gegeben oder versucht zu unterstützen, sie dahin zu bringen, aber wir haben das Problem nicht gelöst.
Ja gut, das wäre ja auch die Ursache zu beseitigen. Und solange die Ursache halt im Körper drin ist, und da genau. Kommen wir wieder zurück zur Frage, wie lange bleibt das da drin? Kann man das eliminieren? Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es halt de facto einfach nicht. Ne? Und ich glaube auch, das ist wichtig. Und ich glaube auch, das ist, macht es Medizinern oder auch Ärzten oder auch Therapeuten, wie auch immer, schwierig, weil was wir ja jetzt gerade machen ist, wir lassen die Hosen runter und wir sagen, wir wissen es halt nicht. Ich glaube, das ist super relevant und wichtig, als Mediziner und als Arzt sagen zu können. Aber du hast halt trotzdem immer wieder die Leute, die das dann in eine Richtung interpretieren, wo man es halt gar nicht haben will. Und am Ende des Tages, und das war auch so ein bisschen das Statement unter dem letzten Podcast, und da würde ich dann jetzt versuchen, dass wir mal so ein bisschen in diese diagnostische Richtung reingehen. Es ist einfach alles ziemlich teuer.
Ja.
Grundsätzlich momentan, also was mit dem ganzen Corona, Post-Covid, Post-Vac-Thema zu tun hat. Nennen wir es mal Post-Spike jetzt einfach. Ich glaube, das ist am einfachsten.
Ja, genau. Also ich finde, Post-Spike ist auch ein super Name. Wir nennen es in der Praxis, nennen wir es Post-X.
Post-X, das ist auch gut.
Wir nennen es Post-X, weil am Ende des Tages ist es bei den Leuten, die geimpft sind, definitiv ein Mischbild. Punkt.
Mhm.
Und ich finde es falsch zu sagen, jemand hat Long-Covid, wenn er vorher geimpft wurde, weil das kann nämlich gar nicht jemand sagen, ob nicht andere Mechanismen noch darunter laufen. Das ist falsch. Und wenn man in den Studien von Post-Covid spricht und die Leute sind geimpft, finde ich, die Daten, muss man die...
Einfach Quatsch.
Ja, muss man die einfach zumindest mal kritisch hinterfragen, ja, weil wir sehen keine, wir sehen total wenige nicht geimpfte Post-Covid-Patienten. Seit 22 fast keine mehr.
Wir sehen ganz wenig nicht geimpfte Post-Covid-Patienten. Mhm. Also wir sehen wenig Menschen, die nicht geimpft sind, aber Corona hatten und jetzt Post-Covid haben.
Genau, also ganz wenige entwickeln ungeimpft ein Post-Covid.
Die Frage ist aber jetzt, liegt das daran, dass wenig Menschen, die Corona bekommen haben, Post-Covid bekommen oder liegt es einfach daran, dass fast niemand nicht geimpft ist? Ne, also ich glaube,
ich kann's dir nicht sagen.
Ne, das glaube ich, ne, weil auch das ist wieder, glaube ich, relevant und wichtig einzuordnen, weil also auch ich habe mich lange Zeit damals versucht, gegen dieses ganze Impfthema grundlegend zu wehren. Also jetzt gar nicht, was die Impfung selber angeht, sondern einfach grundsätzlich gewehrt, weil wir einfach nie wussten, was ist jetzt richtig und was ist falsch, welche Impfung ist besser, welche ist es nicht, ist es überhaupt eine Impfung, ist es sinnvoll oder nicht. Aber ich glaube, und das ist ja so, grundsätzlich haben wir ja auch damals gesehen, dass deutlich weniger Menschen zum Beispiel an Grippe erkrankt sind und all solche Dinge oder an einer Influenza erkrankt sind. Klar, was ja auch logisch ist, wurden plötzlich mega viele Leute auf Corona getestet, die Symptome waren alle gleich.
Ja, und die waren doch draußen und haben Maske getragen, nicht mehr zusammen, die haben keine Masken mehr getragen. Das Immunsystem wurde ja quasi mehr oder weniger geschützt. Also das heißt, wo sollten die sich denn infizieren? Ne? Mhm. Also das würde ich auch auf diese ganze Pandemiesituation zurückführen, ehrlich gesagt. Wir haben auch keine Grippeinfizierten gesehen und kaum Erkältete, wenn sie nicht Corona hatten. Aber wo sollten die sich denn anstecken? Also die hatten ja überhaupt keinen Kontakt. Also von daher finde ich immer, ne, das darf
genau,
man
aber
auch
das meine ich.
Sehen.
Also man muss das halt von allen möglichen Seiten beleuchten.
Genau.
Und nur weil es wenig Menschen gibt, wie du gerade eben gesagt hast, die, versuch es nochmal zu sagen, die an Post-Covid erkrankt sind und eben nicht geimpft sind, bedeutet das ja im Umkehrschluss nicht, dass fast keiner Post-Covid hat, sondern einfach, dass wahrscheinlich statistisch gesehen auch fast niemand geimpft ist oder sich fast niemand, der nicht geimpft ist, traut zu sagen, dass er nicht geimpft ist.
Das könnte natürlich
auch
sein. Was
ja auch ein Punkt ist, den man de facto beherzigen müsste. Ne?
Ja. Also da gibt's ja keine Daten drüber.
Ja,
da gibt es wahrscheinlich eine große Dunkelziffer.
Genau, die gibt es nicht, aber wenn man das vernünftig aufarbeiten wollte, dann müsste es die geben, weil sonst würden wir ja nie unterscheiden können zwischen Post-Vac, Post-Covid. Wir nennen es jetzt Post-X, um es einfach
nennen
zu machen.
Post-X. Also es ist ein Kontakt mit Spike passiert und das hat den Menschen sozusagen in eine Krankheit gebracht, so würde ich das sagen. Und dass die Impfung heftige Nebenwirkungen oder heftige Auswirkungen auf den Körper haben kann. Davon sind wir beide, das ist uns völlig klar. Und wir haben auch niemals versucht, das zu vertuschen oder zu tun, als wäre das nicht existent. Ja, das nehme ich mir auch gar nicht. Das können die Leute gerne schreiben, das ist mir egal. Weil ich glaube, ehrlich, am Ende des Tages erreichen wir die Leute, die wirklich auch Mehrwert rausziehen wollen aus den ganzen Informationen, die sich weiterentwickeln wollen. Es bringt nichts, wenn wir uns jetzt grämen, die Vergangenheit, was sollen wir machen? Wir wollen doch eine Lösung finden.
Absolut. Ja. Deswegen lass uns das tun und lass uns mal auf den Tisch legen, also nicht wirklich, sondern nur metaphorisch. Welche Diagnostik wäre jetzt sinnvoll? Lass uns das mal sammeln für alle die Leute, die jetzt sagen, oh mein Gott, ich habe die ganzen Basics nicht verstanden. Hört euch mal die erste Podcast-Folge an, da ist auch schon viel zu Diagnostik drin. Aber vielleicht schaffen wir es irgendwie, haben wir ja im Vorgespräch schon kurz drüber geredet, dass wir so drei Gruppen kreieren können. Ich schreibe das parallel mit und wir können das dann so ein bisschen sortieren währenddessen noch und können das den Leuten ja vielleicht zum Download unter der Podcast-Folge zur Verfügung geben, dass wir so Gruppe A, also wir machen drei Diagnostikgruppen. Eins sind die absoluten Basics für, keine Ahnung, suchen wir uns gleich was aus, 200, 300, 400 €. Das in der Mitte ist dann irgendwie ein Upgrade und das absolute Premium-Paket ist dann das für 1.500, 2.000 €. Aber es wäre ja wichtig und relevant, die ersten Werte zu messen und was viele Menschen auch geschrieben haben und ich will mich jetzt gar nicht anmaßen in dem Kontext und sagen, irgendwie wir haben hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich glaube, ganz vielen Leuten würde es wirklich helfen, eine Schwarz-auf-Weiß-Liste in der Hand zu haben, damit zu einem Labor, zu einem Arzt oder wie auch immer zu gehen und zu sagen, so, hey, ich würde diese Sachen gerne messen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das in drei Gruppen sortieren und nicht einfach sagen, so, hey, jeder braucht eine Diagnostik für 1.500 €, weil ganz oft sind ja Grunddinge, und das sehen wir ja in der Praxis auch, dass ganz grundlegende Dinge gar nicht funktionieren.
Ja, genau, du hast recht. Also ich sag jetzt mal, wie wir vorgegangen sind in der Praxis, um auch nochmal zu verstehen, wie es vielleicht zu diesen hohen Laborkosten gekommen ist. Ne?
Ja.
Grundsätzlich wussten wir am Anfang ja gar nicht, wonach wir suchen. Das heißt, wir hatten am Ende jede Menge Symptome, die die Patienten uns mitgebracht haben und geschildert haben. Diese Symptome konnten wir am Anfang relativ gut clustern. Also wir konnten sagen, die Symptome passen zum Nervensystem, die Symptome passen zum Immunsystem, die Symptome passen zu den Gefäßen, die passen zu der Muskulatur und, und. So. Das ging relativ schnell, weil das waren so viele Leute, wir haben so viel gesehen und so viel erfahren, das konnten wir clustern. So. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht und gesagt, okay, welche Laborwerte beantworten denn jetzt die Frage, die ich mir stelle, nämlich, was ist in diesem System vielleicht durcheinander geraten? So. Und dann haben wir angefangen, ein Portfolio zusammenzustellen, was erstmal ganz viel angeguckt hat, logisch. Weil wir mussten ja jetzt irgendwie die Nadel im Heuhaufen suchen. Also haben wir ein riesen Laborprofil zusammengestellt. Die Privatversicherten haben das erstattet bekommen. Das war der Vorteil. Also wir haben jetzt quasi die Gruppe der Privatversicherten nutzen dürfen, ja, wie so eine kleine Forschungseinheit. Die Patienten waren da informiert und einverstanden. Wir haben ein großes Portfolio abgenommen und haben dann geclustert, was sehen wir immer wieder. Und dadurch, dass wir so viele Leute gesehen haben, konnten wir ja Cluster bilden und sagen, ach, schau mal, wir sehen immer wieder erhöhte Histaminwerte und eine reduzierte Diaminoxidase. Oder wir sehen immer wieder, wenn wir über Gefäßentzündungen reden, dass die ein Interleukin 8 haben und ein VEGF. Da kommen wir gleich nochmal zu. So. So, dass wir das Profil jetzt auch schon wieder eingedampft haben, ehrlich gesagt, und ganz viele Sachen schon wieder rausgeworfen haben, die wir gar nicht mehr machen, weil wir da überhaupt keine Auffälligkeiten gesehen haben, weil das uns nichts bringt. Und wir versuchen schon, auch wenn der Eindruck entsteht, wir sind in Oberkassel eine Privatpraxis, ja, und verkaufen viel an die Leute, es stimmt so nicht und das nehme ich mir auch wieder nicht an, dass ja, jemand sowas sagt.
Es stimmt schon, aber es ist ja relevant,
ja, das, wir machen was die an die Leute genau, wir machen die relevanten halt, ne? Dinge. An Therapien machen wir sehr wenig tatsächlich. Also ne, wir machen schon auch mal Infusionen und so weiter, aber wir haben unglaublich viele Patienten, die gar nicht bei uns wohnen. Das heißt, wir können die gar nicht außer über Supplemente, Medikamente und Gespräche therapieren.
Weißt du, was ich glaube, woran das auch liegt? Weil bei uns ist das ähnlich, wir haben jetzt mehr mit Corona wenig zu tun gehabt, aber bei uns liegen die Standardlaborkosten auch so bei, lass mich lügen, 400 bis 600 €. Und ich glaube, die meisten Menschen haben einfach gar kein Verhältnis dafür, was so Laborkosten kosten. Ja. Man verdient ja als Arzt da gar nichts dran. Das ist ja, kriegt ja nur das Labor das Geld. So.
Genau.
Und ich glaube, das ist was, dadurch, dass auch so diese Standardsachen wie ein kleines, großes Blutbild und so, kostet ja irgendwie ein paar Euro und das übernimmt halt die Kasse. Mhm. Und deswegen haben ganz viele auch gar kein Verhältnis dazu, was kostet so eine Diagnostik an Blut. Und vor allem an Werten, die ja noch nicht oft und nicht viel bei Laboren gemessen werden, weil wenn ich jetzt mal, was haben wir jetzt 2024, wenn ich auf Jahr 2000 zurückgucke, hat eine Genanalyse, eine komplette Gensequenzierung so eine knappe Million gekostet und jetzt wird das ja immer häufiger und häufiger gemacht, das Verfahren wird besser, das Angebot bestimmt letzten Endes die Nachfrage, beziehungsweise Nachfrage bestimmt Angebot und jetzt kostet das so 1.000, 1.500
roundabout. Ja, eben drum.
Und das meine ich, das ist so, viele von den Werten werden einfach nicht häufig gemessen und deswegen sind sie natürlich auch teurer als andere Werte.
Genau, also es ist ein super Einwand, genau so ist das. Die Standardlaborwerte, die auch der klassische Kassenhausarzt nimmt, die kosten nichts mehr im Einkauf. Ne? Also das ist billig so. Und dazu zählen ja ganz normal, also das große Blutbild, die Leberwerte, die Nierenwerte. Ich finde, die Schilddrüsenwerte sind immer super wichtig und dass man da eben nicht nur TSH misst, sondern eben auch die freien, ne, T3 und T4, dass man sich den Cholesterinstoffwechsel anguckt, dass man sich den Zuckerstoffwechsel anguckt und aus meiner Sicht eben nicht nur über das HbA1c, sondern auch über den HOMA-Index und das Nüchtern-Insulin geht. Dann finde ich im Basisprofil total wichtig, dass man einfach mal grundsätzlich guckt, ist der Mensch gut versorgt? Also hat er genügend Mineralstoffe, also Mineralstoffprofil, mitmisst ein natürlich Vitamin D, ganz wichtig für das Thema Immunsystem und ein Fettsäureprofil. Also Omega-3-Fettsäuremängel sind unglaublich häufig. Also ich kenne keinen, der gut versorgt ist, wenn er nicht supplementiert, ehrlich gesagt. Also einschließlich mir selbst. Und genau, das ist im Prinzip ja etwas, was mir erstmal einen groben Überblick darüber gibt. Ja, wie ist mein Blutbild? Ich kann ja schon in der Verteilung, wenn ich das große Blutbild mache, in der Verteilung der Blutkörperchen sehen, gibt es einen Hinweis auf eine virale Belastung. Wie sind die Lymphozyten? Wie sind die Monozyten? Ne? Wie sind die eosinophilen Granulozyten? Gibt es eine allergische Diathese? Oder was viele Leute tatsächlich mit Post-X haben, ist ein hohes IgE, ohne eine Allergie zu haben, was auch wieder mit Mastzellen assoziiert. Das heißt, ich könnte mir sparen, diese ganze Histamindiagnostik zu machen. Ich mache einfach nur ein IgE und gucke quasi, ob das wahnsinnig hoch ist. Und das sehe ich gerade ganz, ganz häufig. Ich kenne kaum noch jemanden, der ein normales IgE hat. Ne? Ein IgE kostet, weiß ich nicht, 16 Euro. Glaube ich.
Also wenn du jetzt nur IgE machen würdest.
Mhm. Ja. Genau, wenn ich nur IgE machen würde. So.
Aber das würdest du ja auch nicht im Standard machen, ein IgE zu messen, sondern du würdest dir die Eosinophilen angucken, die im großen Blutbild drin
genau,
sind, nur wenn die erhöht sind.
Die sind aber nicht zwingend immer mit erhöht, muss man sagen. Also die Eosinophilen sind häufig normal und das IgE aber erhöht. Vielleicht lohnt es sich einfach in das Basisprofil ein IgE mit reinzunehmen, um da den Hinweis schon mal zu haben. Genau. Warum finde ich diese Basislaborwerte auch wichtig? Weil man einmal checken sollte, funktionieren die Organe. Wir wissen ja, wie eingeschränkt eigentlich die Aussagekraft ist, also dass darunter trotzdem was sein kann, auch wenn die Laborwerte noch normal sind, weil der Körper immer versucht, diese Werte in einem guten Bereich zu halten, ne? Solange es eben geht, klar, aber trotzdem grobe Sachen erkennt man und dann hat man das einmal geklärt. Die meisten Leute haben das schon gemacht. Das können die bei ihrem Kassenhausarzt machen. Ne? Wenn der nett ist, macht er auch noch ein großes Blutbild und nicht nur ein kleines Blutbild.
Der Preis ist aber ein marginaler Unterschied.
5 Euro kostet das. Ne? Also es ist ein Witz, genau. So. Und dann haben wir aber quasi hier schon mal Hinweise, Also Triglyceride gehören natürlich zum Cholesterinstoffwechsel, der Vollständigkeit halber natürlich auch noch dazu.
Das heißt, lass uns mal ganz kurz, also Leber, was würdest du da messen? GOT, GPT, Gamma-GT,
genau,
und noch was?
Alkalische Phosphatase und Lipase.
Mhm.
Genau, für die Bauchspeicheldrüse und die Cholinesterase, also CHE.
Mhm, würdest du auch machen.
Okay. Ja. Die Leberfunktion ist manchmal tatsächlich schon beeinträchtigt, wo man dann so sieht, okay, Cholinesterase ist hoch, dann kann man da nochmal hingucken. Oder wenn die Gamma-GT hoch ist, ne, das ist ja in der klassischen Medizin, bezeichnet man das als Cholestase-Parameter, also das heißt, der Ablauf aus Gallenblase und Bauchspeicheldrüse klappt nicht richtig. Aus unserer, wenn man das funktionell betrachtet, ist die Gamma-GT auch ein Marker dafür, dass mehr Antioxidantien benötigt werden.
Ich werfe jetzt mal was ganz anderes rein, weil das wusste ich tatsächlich vor 2 Wochen auch nicht. Wir schreiben ja gerade das Fachbuch für Blutwerte bei uns in der Akademie. Und beziehungsweise wenn der Podcast draußen ist, ist das Fachbuch auch schon draußen. Gamma-GT hat, wenn man sich alle Blutwerte anschaut, fast mit die stärkste Korrelation zu frühzeitigem Tod.
Mhm.
Also dass, wenn du eine erhöhte Gamma-GT hast, ist die Korrelation, ich sag bewusst nicht Kausalität, früher zu sterben deutlich erhöht.
Mhm.
Das ist zum Beispiel was, das war mir gar nicht bewusst, dass einer dieser Basiswerte mit dem Tod von allen verschiedenen Ursachen, man kann es nicht sagen aufgrund von Leberproblemen oder irgendwas, war mir gar nicht bewusst, dass das, wenn man sich neueste Untersuchungen anschaut, so stark miteinander korreliert.
Genau, ich gucke immer auf die Gamma-GT, immer. Ich finde, die Gamma-GT ist ein total toller Wert. Und dann kann ich gucken, wie kann ich die Leber unterstützen, dass sie besser Antioxidantien baut. Eigentlich fände ich ja, also einen Ferritinwert haben wir noch vergessen.
Mhm.
Also den Eisenspeicher, auch ganz wichtig, vor allen Dingen bei Frauen häufig im Mangel. Und was ich natürlich auch noch unglaublich gut finde, ist das Homozystein.
Mhm.
Und das Homozystein in Kombination, wenn es zu hoch ist, also Homozystein ist ja ein Marker, der entsteht in einem sogenannten Methylkreislauf und wird gebaut, um daraus Glutathion zu bauen. Also es gibt noch diverse Zwischenschritte, ich habe es jetzt grob vereinfacht natürlich. Wir brauchen, um das Glutathion bauen zu können, aktivierte B-Vitamine. Und ganz viele Leute haben tatsächlich genetisch eine Variante, dass sie Folsäure nicht gut aktivieren können. Das nennt sich MTHFR-SNP, quasi eine genetische Variante. Die ist jetzt erstmal nicht schlimm. Aber wenn du Folsäure nicht aktivieren kannst, kannst du auch in diesem Stoffwechsel möglicherweise nur defizitär bauen. Und dann fehlen dir Antioxidantien. Und Glutathion ist nicht nur ein Antioxidant, sondern auch der stärkste Entgifter, grob gesagt. Das heißt, du brauchst das, um zu entgiften. Und von daher macht es Sinn, wenn jetzt zum Beispiel eine Gamma-GT erhöht ist und ein Homozystein erhöht ist, zu gucken, braucht der vielleicht bioaktive B-Vitamine. Und ich gehe niemals mit Einzelsubstanzen tatsächlich. Also ich mache so in der Supplementation viele Dinge etwas anders als so der Mainstream, weil ich mir immer die Frage stelle, ist das wirklich sinnvoll, den Körper mit einer Monosubstanz zu belasten, die er aus der Natur gar nicht kennt? Was ja eigentlich ein Medikament ist, wenn man es mal genau nimmt. Oder ist es nicht vielleicht besser, dem Körper einen Komplex zu geben, den er aus der Natur kennen könnte und den er auch viel besser verwerten kann?
Das heißt, was sollst du da machen?
Einen aktivierten B-Komplex geben, tatsächlich. Ja.
Gut.
So.
Also jetzt nur Folsäure habe ich, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt auch jemals gegeben habe. Also wir machen auch mal Komplex.
Genau,
so.
B-Komplex.
Also
und
zumindest
dann immer,
bei B-Vitaminen.
Genau, und dann immer darauf achten, dass dieser B-Komplex bioaktiv ist. Und das erkennt man zum Beispiel daran, dass da nicht für B6 Pyridoxin steht, sondern P5B, also Pyridoxal-5-Phosphat. Dann ist das quasi aktiviert.
Mhm.
Ne? Genau.
Okay, wenn du Niere gesagt hast.
Mhm, Krea-Harnstoff-Harnsäure.
Mhm.
Das Interessante und Cystatin C.
Das hätte ich jetzt gefragt.
Sorry. Es sind ja immer viele Werte. Also natürlich Cystatin C messe ich immer mit. Es gibt eine ganz gute neue Untersuchung, dass die einzelgemessene GFR Quatsch ist, ne? Sondern dass die GFR aus Kreatinin und Cystatin C jetzt kommen sollte. Ne? Sind relativ neu, die Daten. Finde ich super spannend. Darauf
kleiner
noch mal
Spoiler,
zu gucken.
Ist auch im Fachbuch drin tatsächlich.
Boah,
ja.
Nicht schlecht. Dann
aber
muss ich
so,
das wohl auch mal lesen.
Also ich finde die Untersuchung tatsächlich spannend, weil es ist ja Krea mit GFR untersucht worden.
Ja.
Es ist die Kombination aus Kreatinin, Cystatin C untersucht worden und auch Cystatin allein in der GFR.
Mhm.
Und am stärksten ist ja tatsächlich beides. Und ich finde es crazy, wenn man sich die Grafiken anguckt. Gucken, ob wir das nicht vielleicht mal einblenden können hier einfach. Ist schon deutlich unterschiedlich, wenn man sich die Graphen anschaut. Also Kreatinin ist das, was wir seit Hunderten von Jahren machen.
Mhm.
Aber wenn man sich die Daten anschaut, ist es nicht so genau, ehrlicherweise. Nee,
das ist null genau, na? Genau. Und das schwankt auch total. Das heißt, wenn ich da so eine leichte Erhöhung von Kreatinin habe, dann mache ich immer so, trinken Sie mal die nächsten Tage ein bisschen mehr und dann machen wir nochmal eine Kontrolle. So ungefähr. So, dass man es halt auch so ein bisschen einordnet, ne? Also, genau, lass uns mal überlegen. Also, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Basisprofil machen.
Weil das ist ja schon recht viel jetzt alles, ne?
Genau. Wir haben das ja ungefähr so zusammengestellt in meinem neuen Startup. Das sind ja dann ungefähr, also kann ich sagen, den Preis 450 Euro. Mhm. Aber da sind natürlich nicht nur die Werte drin. Ja, man muss jetzt natürlich Folgendes sagen. Du kannst hingehen und die Werte messen, aber du brauchst doch auch noch jemanden, der diese Werte interpretiert. Mhm. Das heißt, ich will niemandem zu nahe treten, aber der klassische Arzt guckt da drauf, alles im Referenzbereich, auf Wiedersehen, du bist gesund. Eisen, also Ferritin war dann bei 16, Vitamin D bei 29, ne? Und der Mensch wird entlassen und es wird ihm gesagt, du bist fein. So. Jetzt kommt es ja darauf an, dass du jemanden findest, der dir dann genau sagt, also ein Ferritin von 16 ist halt kurz vor Exitus gefühlt. Ich sage dann immer, in der Schweiz ist alles unter 50 ein Mangel. Wir sind neutral, wir halten uns an die Schweiz. Ne? So, dass man eben auch dann weiß, das ist alles hier suboptimal, auch wenn es in einem Referenzbereich liegt. Und man darf ja auch nochmal bedenken, dass jemand, der akut oder chronisch erkrankt ist, möglicherweise ja auch einen höheren Bedarf hat als jemand, der gesund ist oder der sich nicht viel bewegt oder also keine Lust hat oder Couchpotato ist oder sowas, der braucht wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber jemand, der natürlich permanent Immunreaktionen laufen lassen muss, um einigermaßen stabil zu sein, der braucht doch diese ganzen Substrate, damit sein Immunsystem auch reagieren kann. Und da ist zum Beispiel sowas wie Zink dann natürlich wichtig, also was im Mineralstoffprofil drin ist, Magnesium, Zink, Selen, Kupfer, Chrom, Mangan ist in der Regel da drin. Ne? Wir messen so ein Profil. Da sind auch noch ein paar Schwermetalle tatsächlich dabei. Aus meiner Sicht sind die nicht so relevant, es sei denn, sie sind so exorbitant erhöht. Also jetzt
Quecksilber, Blei und sowas.
Arsen, genau. Genau. Mein Fokus ist da eher nicht so drauf, muss ich ganz klar sagen.
Das heißt, wir liegen aber da jetzt schon bei 450 Euro. Und das ist Standard, richtig?
Mhm. So, aber stopp. Wenn du jetzt nur die Laborwerte nehmen würdest, wäre es wahrscheinlich günstiger. Wir nehmen jetzt 450 Euro dafür, weil du natürlich eine individualisierte Auswertung dazu bekommst. Sowohl eine Erklärung, also ganz ausführlich, du kannst danach mit jedem Wert was anfangen und du bekommst eine individuelle Zusammenfassung deiner Werte mit dem Fokus, also wo solltest du darauf achten und natürlich auch noch ein kurzes One-on-One mit mir tatsächlich. Ne? 10 Minuten kannst du mich alles fragen zu deinem Report und das macht diesen Preis. Genau. Das Wichtige ist, dass dir jemand sagt, was du mit den Werten anfangen sollst. Das heißt, wenn ich dir sage, miss genau diese Latte von Werten, dann musst du ja auch wissen, wie du die interpretierst.
Absolut. Definitiv. Mhm. Ich glaube, es ist trotzdem relevant, auch so eine Liste zu haben und damit natürlich irgendwie zu seinem Hausarzt oder was auch immer gehen zu können, weil man würde ja trotzdem sehen, dass gewisse Dinge dann nicht in die richtige Richtung gehen.
Genau, und wenn man sich schon so an ein paar Sachen hält, wie zum Beispiel zu sagen, okay, wir akzeptieren kein Ferritin unter 50, dann kannst du ja selber gucken. Und wenn du bei 15 bist, ja, dann kommt in Frage, dass man sagt, entweder man macht wirklich eine Eiseninfusion, dass es schneller hochgeht, oder du nimmst mal ein Eisenpräparat, wenn du das gut vertragen kannst, sodass du dich einfach supportest. Eisen ist ein akute Phase-Protein. Das brauchen wir nicht nur für die Blutbildung, sondern eben auch im Immunsystem. Das macht halt Sinn, dass das gut ist. Ne? So.
Jetzt, also wenn ich es jetzt böse formulieren würde, dann würde ich sagen, das hat ja gar nichts mit Post-X zu tun, weil das ist ja eigentlich, außer jetzt vielleicht im IgE und ein, zwei Werten, die ich vielleicht ein bisschen anders sehe, wäre das jetzt ja nicht ein typisches Blutbild, was ich jetzt für Corona oder für Post-X machen würde, genau. Sondern das ist ja eigentlich so, hey, ich will mal gucken, ob da jemand wirklich gesundheitlich gut aufgestellt ist. Weil das Standardlabor, was ich jetzt machen würde oder was ich auch im Buch beschrieben habe, sieht eigentlich fast genauso aus. Und da geht es nicht um Corona oder Post-X jetzt in dem Fall.
Naja, genau, das ist die Basis. Das ist die Basis, ne? Die Frage quasi, bist du generell aufgestellt? Weil du brauchst ja generell schon mal als Basis darunter irgendwie eine gute Versorgungslage. Weil wenn du jetzt möchtest, dass dein Körper immunologisch antwortet, ja, oder du möchtest, dass dein Körper die Entzündungen hemmt und, dann musst du ihm auch geben, was er dafür braucht. So. Also das heißt, wenn du grundsätzlich einfach nur sagst, ich möchte jetzt wissen, was ist da drunter, dann wäre das wichtig, aus meiner Sicht.
Dann lass uns mal einen Sprung weitergehen. Mhm. Was wäre denn Laborprotokoll B? Also was würde man jetzt noch als Add-on machen, so, um auf so 800.000, 900.000 Euro zu kommen?
Ich muss ja tatsächlich auch so ein bisschen gestehen, dass ich nicht jeden Laborpreis kenne. Ne?
Ja, ungefähr. Und es geht ja auch nicht genau um die hundertprozentige Aussage nachher, was den Preis angeht, aber so circa. Genau.
Also was ich jetzt natürlich, was dann darüber hinaus für mich natürlich interessant ist, ist auf der einen Seite oxidativer und nitrosativer Stress. Also MDA, LDL, Nitrotyrosin kann man messen. Mhm. Wir sehen starke Korrelationen von hohem Nitrotyrosin und viraler Belastung. Das ist interessant, ne? Also NO als Stickstoffmonoxid, was dann quasi über oxidative Prozesse zu Nitrit, also Peroxynitrit und Nitrotyrosin wird, genau. Die beiden finde ich super wichtig. Dann könnte man zum Beispiel sowas messen wie Interleukin 6, TNF-Alpha und natürlich CRP ultrasensitiv.
Das hatte ich jetzt tatsächlich eben einfach schon dazu zum Ferritin geschrieben.
Ja, das kannst du auch zum Ferritin schreiben, genau. Ist bei uns auch so. Genau, Interleukin 6, TNF-Alpha, um nochmal zu gucken, sind Entzündungen im Gange, weil häufig ist, das CRP sehe ich fast nie erhöht.
Hm.
Nie.
Kenn ich, ja.
Genau. Und wenn wir dann aber dazu Interleukin 6 und TNF-Alpha messen, dann sehen wir die Erhöhung. Und dann sehen wir auch, dass Entzündungen laufen.
Aber nur die beiden, jetzt kein Interferon, Gamma oder irgendwie sowas, sondern
man
wirklich nur die beiden.
Man könnte TH1, TH2 messen, also Interferon, Gamma und Interleukin 2. Die Antwort quasi im Stimulationstest. Der Test ist nicht billig. Also ich glaube, dass der, weiß ich, 180 oder so Euro kostet.
Könnte
nur
auch
der.
So für diese Profi oder für die ganz teure Variante da was
könnte
sein.
Könnte auch dafür sein. Aber weißt du, was interessant ist, dass wir eigentlich bei fast allen dieselbe Konstellation sehen. Ein schlechtes TH1, also quasi eine Suppression des eher angeborenen Immunsystems und einen TH2-Shift. Das heißt eine Chronic Silent Inflammation. Aber ich glaube, das kann man auch schon so sagen, dass das so ist. Meistens. Ne?
Ja.
Genau, also ist nice to have sicherlich. Dann bleibt aber auch natürlich die Frage, was macht man dann mit dieser Information? Also was macht man dann? Aber man hat ja dann Möglichkeiten, auf das Immunsystem einzuwirken, auf pflanzliche Art und Weise, Mykotoxine, will ja keine Schimmelpilze geben, sondern also Heilpilze zum Beispiel, sowas wie Reishi, Coriolus und so weiter, die sind tatsächlich ganz gut geeignet. Es gibt aber auch Medikamente, die das machen.
Lass uns mal dieses Therapeutische noch ein bisschen hinten anstellen. Ja. Lass uns mal noch mal kurz bei der Diagnostik bleiben.
Gut, also oxidativer, nitrosativer Stress, habe ich gesagt. Gut. Was könnte man noch messen? So, jetzt wäre ja die Frage, macht man noch diese Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren? Da gibt es.
Wie hießen die nochmal?
Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren.
Nee, du hast eben einen spezifischen Namen gesagt.
Neurotransmitter-Rezeptor-Autoantikörper. Transmitter-Rezeptor-Autoantikörper.
Aber das, die sind ja jetzt nicht gegen spezifische Rezeptoren, oder?
Doch, wir messen, also es gibt ein großes Profil, was man messen kann, aber mainly messen wir 4. Beta 1.
Das meinte ich.
Beta irgendwie. 1, Beta 2, M3 und M4. Also M3 Muscarinerge und
ja,
M4 Muscarinerge und Beta 1 und Beta 2, genau.
Okay.
So, und dann können wir es schon so ein bisschen differenzieren vielleicht. Geht es hier eher um ein Kreislaufproblem? Also die machen POTS, also die stehen für posturales Tachykardie-Syndrom.
Das meinte ich gerade eben mit dem POTS, mit der Abkürzung.
Genau, also dass man sozusagen wirklich so Herzrasen aus dem Nichts, Schwindel beim Aufstehen, plötzlichen Kreislaufkollaps, dass das Blut wie absagt, der Blutdruck spinnt oder schwankt und Herzrasen aus dem Nichts auftritt. Also es ist eine unglaublich belastende Beschwerdesymptomatik, die auch tatsächlich zu Schlafstörungen und sowas weiterführt. Genau das könnte man sich überlegen, mitzumessen, weil man die eben auch adressieren kann. Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen, was messen wir denn noch? Wir messen tatsächlich, aber das gehört dann eher ins große Profil, ein ganz spezifisches Autoimmunprofil in der Universität Tübingen. Mhm. Ich glaube, das machen die wenigsten Leute. Kommen wir gleich nochmal drauf.
Du ruhig auch jetzt schon sagen, okay, ich sortiere das
du
einfach.
Du hast das jetzt auf das große Profil. Genau, ja. Das ist ein.
Die Leute können das ja runterladen.
Genau, das ist ein Immunprofil nach Professor Klein, die dieses ganze Geschehen schon, ich glaube, 1990 publiziert hat. Also es ist super, super lange bekannt. Bei diesem Autoimmunprofil sind natürlich ganz unspezifische Autoantikörper dabei, sowas wie ANAs, ENAs, ANCA, CCP-Autoantikörper, die auch Hinweise geben auf das Vorliegen zum Beispiel unspezifischer Autoimmunreaktionen oder auch sogenannter Kollagenosen, also Autoimmunprozesse, die sich gegen Gewebe, also Faszien, Bänder und Gelenke richten. Aber die messen eben auch Autoantikörper gegen Serotonin oder gegen Ganglioside oder gegen mitochondriale Strukturen und gegen ZNS-Bestandteile. Und das haben wir eben ganz, ganz häufig gesehen, dass Leute wirklich Antikörper haben gegen ihr eigenes Serotonin. Und dann ist total, oder dann kann man daraus möglicherweise folgern, dass das einhergeht mit Schlafstörungen, mit Brain Fog, mit Kopfschmerzen, mit Fokusstörungen, mit Konzentrationsschwäche und so weiter. Und dann lässt sich auch da wieder therapeutisch überlegen, was brauchen wir, um das zu machen. Ich messe natürlich gerne, jetzt nochmal zurück zum Blut, das Zonulin und das FABP mit.
Das machen wir jetzt mal ins Protokoll genau, B. Genau,
machen wir ins Protokoll B. Also das Zonulin nochmal als Schleimhautparameter. Das ist dann nicht darmspezifisch, wenn ich es im Blut messe. Aber wir wissen ja, dass die Blut-Hirn-Schranke eben auch eine Schrankenstruktur hat, die quasi der Darmbarriere gleicht, ne? Und das FABP ist zu 100% darmassoziiert. Bedeutet, wenn im Darm Zerstörung passiert, also Darmzellen kaputt gehen, dann steigt das FABP an, das wird dann freigesetzt.
Was ist da so ein Bereich, wo du der Meinung bist, also Referenz geht, glaube ich, so bis 2200 oder irgendwie sowas roundabout. Was ist da ein Wert, wo du sagst,
beim FABP,
das ist, ja.
Also ich sehe da eigentlich immer so Werte über 5000.
Okay.
Oder auch zum Teil nur wenig erhöht, aber da es 100% darmspezifisch ist, kann man die beiden halt ganz nett nutzen, damit man sich eine Mikrobiomanalyse spart.
Mhm.
Ne, weil eine Mikrobiomanalyse, also um den Darm anzugucken, ist ja durchaus eher ein umstrittenes Thema. Also man kann jetzt diskutieren, macht das Sinn, Bakterien zu testen? Die verändern sich, man weiß noch gar nicht, wie hängen die zusammen, wie interagieren die miteinander, ne, was kommt dabei raus, wenn ich das messe, was soll das bringen? Das weiß, muss man de facto sagen, weiß man noch nicht genau. Aber warum machen wir das trotzdem? Weil wir 2, 3 interessante Informationen natürlich schon daraus ziehen, aus denen wir Konsequenzen ziehen. Also wir gucken uns an, werden zum Beispiel Dinge, also haben wir eine Fehlbesiedlung? Haben wir potenziell pathogene Keime, die ihr Unwesen treiben? Die können natürlich auch wieder die Leber belasten. Das heißt, die könnte man dann ja auch wieder sozusagen mit pflanzlichen Mitteln und Ernährung angehen, ne? Um einfach eine Balance zu bekommen. Und was mir aber viel wichtiger ist als die Bakterienzusammensetzung, nochmal zurück, Pilze sehe ich da natürlich auch. Habe ich eine hohe Candida-Belastung zum Beispiel? Auch nochmal ein Punkt, der vielleicht noch mehr Entzündungen triggert. Den
aber ist das jetzt nochmal ganz kurz,
behandeln.
Ist das jetzt was du messen würdest oder nicht? Weil so wie ich das jetzt gerade eben verstanden habe,
ja, es kommt ja so ein bisschen drauf an. Ne? Also ich messe schon häufig Mikrobiomanalysen.
Mhm.
Aber was mich eigentlich am meisten an den Analysen interessiert, sind die kurzkettigen Fettsäuren im Stuhl. Weil die natürlich zeigen, ist mein Darm in der Lage, mir Energie zu produzieren und quasi die Kommunikation Brain-Gut läuft darüber. Die Regulation des Immunsystems läuft über die kurzkettigen Fettsäuren und die lassen sich ja, wenn sie über die Ernährung so in der Form nicht supplementiert werden können oder die Bakterien fehlen, die das bilden, auch tatsächlich geben. Mit guten Erfolgen. Pflanzen sind im Prinzip ja Pflanzenstoffe, also aus meiner Sicht harmlos. Wir tun keinem damit was an. Ich versuche immer den Leuten so wenig was anzutun, was geht. So, und natürlich die ganzen Schleimhautparameter, die mir dann zeigen, habe ich ein hohes Histamin im Stuhl zum Beispiel. Super wichtig, weil ja ganz, ganz viele Menschen zum Thema Post-X mit dem Thema Histaminunverträglichkeit, Histaminstörung, Mastzellaktivierungssyndrom kämpfen, ja, weil einfach das angeborene Immunsystem so überflutet. Aktiv ist, dass wir halt einfach so eine Mastzellaktivierung kriegen und das macht ganz viele neue Probleme mit auf. Wir sehen das SIGA und das Alpha-1-Antitrypsin, also das sekretorische Immunglobulin A ist ja super wichtig für die Schleimhautintegrität und Abwehr. Alpha-1-Antitrypsin für Entzündungen, Kalprotektin messe ich eher seltener. Ja, ist auch sehr volatil im Stuhl, kann man aber machen. Man kann auch Lysozym messen. Um nochmal nach Entzündungen zu gucken. Die Sachen machen aus meiner Sicht schon Sinn, weil ich auch da wieder eine therapeutische Konsequenz draus ziehe. Ich weiß dann, was ich machen möchte, um den Menschen auf Basis des Darms zu unterstützen. Und wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen über Darm auch gesprochen. Ich sage, Disease begins in the gut. Die westliche Welt oder unser aktueller Lebensstil lässt nicht zu, dass unser Mikrobiom bestmöglichst aufgestellt ist. Die wenigsten Leute sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Möglicherweise trägt dann eine vorherige, ja schon dagewesene Dysbalance auch dazu bei, dass dein Immunsystem nicht mehr richtig reagieren kann, weil die Entzündungshemmung passiert auf Schleimhautebene. So, da fängt die an. Und wenn du keine kurzkettigen Fettsäuren hast, wie sollst du dann die Entzündung hemmen? Also muss ich doch erstmal hingehen und sagen, ich unterdrücke Entzündung. Kann man machen, aber ich will doch auch eine Regulation schaffen. So, und die ist auf der Basis, die beginnt da. Und deswegen ist es immer ein, aus meiner Sicht, Zusammenspiel.
Ich habe diese Mikrobiomanalyse jetzt mal in dieses ganz teure Protokoll mit reingesetzt, also in die Gruppe C,
ja.
Weil theoretisch können wir ja über Zonulin und über PAP eigentlich schon ganz gut eine Aussage treffen, ob jetzt jemand mikrobiomtechnisch ein Problem hat.
Genau.
Deswegen
das
würde ich das jetzt so...
Ja, und Klinik.
Ja, ja, gut, ne?
Und
klar,
die Klinik.
Wobei,
die Klinik musst du immer dazu noch nehmen, ne?
Ja, aber ich finde halt die Klinik von Magen-Darm-Geschichten ist sehr unspezifisch. Ich kann halt meiner Ansicht nach auch ein Magen-Darm-Problem haben, ohne spezifische Symptome im Magen-Darm-Trakt zu haben.
Voll.
Und deswegen ist die Klinik dann schwierig zu interpretieren.
Total.
Weil nur weil ich kein Magen-Darm-Problem habe, heißt das halt nicht,
dass der Darm okay ist.
Genau, das meine ich.
Ja.
Und deswegen fällt mir das, was ich nämlich zum Beispiel sehr oft sehe, keine spezifischen Magen-Darm-Probleme, aber trotzdem ein deutlich erhöhtes FAB von 3.000, 4.000, 5.000.
Ja, genau.
Und das würde ja bedeuten, ich habe trotzdem ein Problem mit der Barriere, aber halt kein spezifisches Symptom. Und dadurch würde sich für mich die Klinik jetzt, klar, grundlegend hat man eine Klinik, aber es ist nicht immer ausschließend.
Es ist nicht immer total, es passt nicht immer, also es ist nicht immer eindeutig zu erkennen. Ne?
Gerade, weil es halt so unspezifisch
ist.
Genau,
ne? Aber viele Leute berichten halt über Unverträglichkeitsreaktionen, ja, die ja dann im Prinzip, ich überlege mir dann immer, also alle schreien ja jetzt Histaminintoleranz, ne? Bin ja so ein bisschen kritisch mit diesem Wort auf Kriegsfuß. Grundsätzlich muss man sagen, viele haben tatsächlich eine vielleicht vorübergehende Histaminabbaustörung, also das Enzym arbeitet nicht richtig.
Aber das ist keine Unverträglichkeit, sondern es ist einfach zu viel dann da.
Und kann nicht gut genug abgebaut werden. Das ist ja die Frage, produziere ich zu viel, nehme ich zu viel auf, ja? Oder sind in den also über die Nahrung so? Das sind ja dann Dinge, die man auch wieder differenzieren muss.
Ist ja so ein bisschen wie... Gibt's jetzt nicht, aber wenn ich eine Wasserabbaustörung hätte, habe ich auch keine Wasserintoleranz.
Nee, genau.
So, ne? Nee, aber
genau.
Nee, also theoretisch.
Wir bilden jeden Tag Histamin, das ist völlig normal. Also wenn wir eine Intoleranz hätten, dann wären wir tot. Ne? Das heißt, die DAO wird in der Darmschleimhaut gebildet. Das heißt, wenn die kaputt ist, habe ich vielleicht weniger Enzym, habe ich einen schlechteren Abbau. Wenn das Enzym dann auch noch nicht richtig tut, habe ich nochmal ein Problem und so. Quasi potenziert sich das.
Aber also Histamindiagnostik, außer das IgE, war ja jetzt ja gar nicht so richtig mit drin.
Ja, pass auf, da sind wir ja noch nicht. Also das Histamin messe ich auch. Also ich messe, wenn ich jetzt einmal wissen will, wie ist denn das Mastzell-Thema? Dann kriegen die von mir erstmal einen Fragebogen auf Mastzell-Aktivierungssyndrom. Gibt es nämlich ganz gute, die schon da sozusagen einen Hinweis liefern. Und dann messen wir quasi das Histamin. Wir messen die DAO. Die DAO-Aktivität und wir messen die Tryptase. Und wenn wir dann am Ende des Tages immer noch Hinweise sehen, dann können wir natürlich auch noch Methylhistidin im 24-Stunden-Urin messen.
Mhm.
Genau.
Und die anderen Sachen misst du aber im Stuhl?
Nee, die messe ich im Serum tatsächlich.
Genau, aber eben hast du gesagt, du misst Histamin, grundsätzlich misst du erstmal im Stuhl.
Genau,
ne?
Ja. Okay. Da sehen wir nämlich ganz, ganz häufig echt krasse Werte, richtig hohe Werte. Aber ich messe natürlich Histamin auch im Serum. Ne?
Mhm.
Und das korreliert dann häufig. Das ist ganz interessant. Wir haben jetzt noch gar nichts gesagt zur Erregerdiagnostik.
Mhm.
Das heißt, die Erregerdiagnostik ist auch wieder etwas, was unglaublich teuer ist. Das heißt, das Labor, mit dem wir diese Erregerdiagnostik machen, ist Armin Labs in Augsburg.
Reden wir jetzt über B oder über Protokoll C?
Eher C, würde ich fast sagen, weil ein ganz großes Profil bei Armin Labs, in dem auch ein Immunprofil enthalten ist. Also das heißt, ich fange dann natürlich darunter an, auch Immunprofile zu messen. Ne?
Mhm.
Das heißt, ich sehe das große Blutbild, aber ich sehe natürlich auch die Verteilung von B-Zellen, von T-Zellen, von CD-Zellen, also natürlichen Killerzellen, ne? Und kann mir da auch schon mal angucken, habe ich Hinweise darauf, ob das eher was Virales ist, dass es eher was Parasitäres ist, dass es eher was Bakterielles ist. Das lässt sich anhand der Verteilung ganz abschätzen. So, und dann machen wir Erregerdiagnostik. Ich fokussiere mich momentan viel mehr auf das Thema Viren, also Epstein-Barr, Zytomegalie, HSV 1 und 2, VZV und natürlich Coxsackie. Und dann möglicherweise, dann machen wir auch häufig noch mit, eben Covid, SARS-CoV-2. Da gucken wir uns sozusagen die Immunreaktionen an, aber wir messen eben auch immer sogenannte ELISpots. Und diese ELISpots zeigen, ob deine Lymphozyten, also deine weißen Blutkörperchen, in den letzten 5 Wochen diesen Erreger gesehen haben.
Diesen spezifischen? Mhm,
genau. Mhm. So, es gibt nicht für alle Erreger ELISpots, aber für die, die wir jetzt genannt haben, gibt es ELISpots, außer für Coxsackie. Und für Covid gibt es einen iSpot, der quasi auch zeigt, habe ich eine Antikörperreaktion und habe ich angefangen, Memory-Zellen zu bilden. So, das ist natürlich auch nochmal wichtig, weil
würde Immunität... Uns aber, wenn ich dich kurz unterbrechen kann, würde uns aber ja dennoch keine, oder berichtige mich, keine Aussage darüber geben, ob ich mit Spiken Probleme habe oder ob ich wirklich ein Coronavirus gesehen habe, oder? Mhm. Also, weil letzten Endes wäre ja, also aus meinem Verständnis, ich habe es ja noch nie gemessen, wäre aber ja trotzdem positiv, egal ob die Reaktion auf der Impfung beruht oder auf dem Virus selber, oder?
Ja. Okay. Wenn du ein hohes IgG hast, dann kannst du ja aus beiden Bereichen hohe IgGs haben, ne? Also, genau, das lässt sich damit leider nicht differenzieren. Das IMD hat einen Test, das ist ein Lymphozytentransformationstest, der die Antwort deiner T-Zellen auf die verschiedenen Spike-Bestandteile misst. Also das N-terminale Spike, S-terminale Spike, Membrankapsid und Nukleokapsid. So, das heißt, da kriegst du möglicherweise, und das ist jetzt hier alles so ganz vage, ja, eine Idee, weil das N-terminale Ende zum Beispiel ja nur bei einer Impfung da ist und nicht beim Virus selbst. Und dann am Ende des Tages, wenn du nur darauf reagierst und auf die Membran und Nukleokapside nicht, vielleicht hattest du nie Kontakt, aber vielleicht ist das ja auch schon überwunden, ne? Das wird dann interpretatorisch schwierig und dann geraten wir manchmal sozusagen in so ein Ratespiel, da habe ich keine Lust drauf. Ja, wir können immer Hypothesen aufstellen, aber...
Aber gibt es eine therapeutische Konsequenz dann überhaupt davon?
Nee. Also bislang nicht. Wie gesagt, Ausleitungsprotokolle hin und her. Ich kann dir nicht sagen, was da sozusagen die Weisheit letzter Schluss ist. Ich kann dir dann sagen, was ich überlegen würde zu tun. Das können wir gleich noch besprechen. Aber am Ende des Tages ändert sich an meiner Strategie je nach Reaktion nichts.
Ist es dann überhaupt notwendig, das zu messen?
Nee, mache ich nicht. Deswegen ja. Okay, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber sagen.
Ich setze es mal
dass
groß
nicht schon wieder irgendjemand
Klammern.
Einen Kommentar schreibt, weil da gibt es doch so einen LTT-Test. Ja. Ne? So,
ich meine, den gibt es ja auch nicht nur dafür.
Nein,
den
genau.
Lymphozytentransformation, das gibt es ja für viele andere Sachen auch.
Genau, ich finde, die mir bringen die nicht so viel in meinen Erkenntnissen. Deswegen mache ich die nicht. Und am Ende des Tages sind die auch eben sehr, sehr teuer. Ne? Mhm. Genau.
Du wolltest eben diesen Preis von dem Armin Labs Labor mal sagen. Weißt
genau,
du
also wenn
ungefähr?
Ich jetzt... Ich habe ja gerade gesagt, das Virenprofil. Es gibt natürlich auch noch ein bakterielles Profil, was man mitmessen kann, wo dann sowas wie Borrelien gemessen wird, Mykoplasmen, Chlamydien, Yersinien, Campylobacter. Es gibt natürlich auch noch Co-Infektionen von Borrelien, Bartonellen, Rickettsien, Babesien und so weiter. Wenn man jetzt mal nur die groben Bakterien und Viren bei Armin Labs messen lässt, kostet nur das alleine 1.500 Euro. Mit dem Immunprofil. Ne? Ja, deswegen sage ich ja, also ne, die Viren, nur die Viren und das Immunprofil sind günstiger. Ich kann dir jetzt aber den Preis nicht sagen, weiß ich nicht. So.
Ach, die Viren sind günstiger, nur das Bakterienprofil kostet 1.500?
Nee, das Bakterien- und Virenprofil
gemischt.
Ach so,
in Summe.
Ja,
das,
genau.
Okay, okay.
Wenn wir jetzt die Bakterien alle weglassen, wird es natürlich entsprechend günstiger. Mhm. Das Immunprofil ist toll, ne, weil wir da wirklich sehen, auf welcher Ebene des Immunprofils hat dieser Mensch jetzt sozusagen eine Dysbalance. Und wenn wir dann eine Therapie machen, können wir anhand der Veränderungen in dem Immunprofil auch sehen, ob das überhaupt was bringt, was wir tun. Mhm. Weil wir machen ja immer eine Therapie auf Basis von Fakten und Erfahrungsmedizin, also klinischer Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber man muss ja sozusagen messen, machen, messen. Ich will ja wissen, bringt das was? Und dann müssen wir es mit der Klinik korrelieren, genau. So, ich überlege jetzt gerade, ob...
Ich glaube, das ist schon sehr viel, ne?
Wir was vergessen haben. Ja. Also, warte.
Ich glaube, es ist auch schwierig,
wir haben noch,
zwischen B und C zu differenzieren.
Warte ganz
tatsächlich,
kurz.
Ne?
Zwei Sachen. Ja, ist total schwierig. Aber zwei wichtige Dinge haben wir noch vergessen. Das Thema Neuroinflammation.
Ja, hatten wir so ein bisschen über oxidativen Stress. Ja,
das reicht aus meiner Sicht noch nicht. Mhm. Man sieht, wenn die Leute wirklich damit zu tun haben, deutliche Auffälligkeiten in den Laborwerten BDNF.
Mhm.
Also Brain-Derived Neurotrophic Factor. Vielleicht in B, wenn die Klinik passt. Ja, wenn es zur Klinik passt. Ich messe das auch nicht immer. Ne? Es muss schon zur Klinik passen.
Perfekt, das ist mein Gutschreiber, ja.
BDNF, wir messen einen Tumormarker, der nennt sich M2PK im Serum, der eben häufig mit Brain, also mit Neuroinflammationsschein zu korrelieren scheint. Und man kann das Protein S100 messen, die drei Dinge, um quasi sozusagen zu schauen, was passiert im Nervensystem. So, und last but not least, das Gefäßsystem, was ja super, super relevant ist, eben für diese ganzen Themen Durchblutung. Das Thema Small Fiber, also das heißt, die Entzündung von Nerven kann ja auch durch eine Durchblutungsstörung entstehen, theoretisch, ist wichtig. Und da messen wir solche Sachen wie VEGF, den Vascular Growth Factor, Interleukin 8, LPPLA2 als Faktor für die Intima Media im Prinzip Integrität und Interleukin 1.
Mhm.
Ja.
B oder C?
Würde ich auch von der Klinik abhängig machen. Also wenn jemand wirklich
gerade ganz... Gerade so die Gefäßsachen von der Klinik, schwierig, oder?
Nee, eigentlich nicht. Das kann man meiner Meinung nach relativ gut differenzieren. Also die Leute können zum Beispiel sowas sagen wie, die merken plötzlich wie so eine Renault-Symptomatik. Mhm. Die Finger und Füße sind ständig kalt. Die haben Kribbelparästhesien. Die können natürlich nervlich bedingt sein, die können aber auch gefäßentzündlich bedingt sein.
Provokativ ist es dann aber nicht schon zu spät?
Nö.
Weil, wenn ich mir das jetzt in großen Gefäßen angucken würde, was wir super oft sehen, wenn man so präventiv Hals-Ultraschall und solche Geschichten, bin ja auch super Fan von ApoB und solchen Sachen.
Ja genau, ApoB messe ich auch bei den Herzgeschichten mit. Ja.
Und gerade da bin ich auch Fan von PLA2 und solchen Sachen, weil das halt ja einfach fürs Gefäßsystem eine super schöne und spezifischere Sache ist, als einen CRP einfach zu messen oder sowas.
Ja. Aber kann man ja positiv beeinflussen.
Deswegen meine ich ja, aber wäre es nicht schon fast zu spät, wenn ich schon Symptome in den Fingern spüre?
Gibt total gute Neuigkeiten. Ich arbeite ja sehr intensiv mit einem angiologischen Kollegen in Münster zusammen, den auch sehr viele Leute, die diesen Podcast hören werden, auch bereits kennen. Und der als Angiologe ja ganz, ganz tolle Messungen macht, eben vom Gefäß und auch vom Nervensystem. Und dann die Leute eben entsprechend behandelt mit durchblutungsfördernden Maßnahmen und auch eben abgestimmt auf die nervale Zerstörung und so weiter und nachweisen kann, dass die Durchblutung besser wird, dass die Rarifizierung von Nerven wieder aufgehoben werden kann, dass die Gefäße wieder glatt werden und so weiter. Also das sind Dinge, die sind reversibel, ganz offensichtlich.
Mhm.
Ich kann nicht sagen, dass das bei jedem so ist. Und ich kann auch nicht sagen, dass das morgen passiert, wenn wir damit anfangen, das zu behandeln. Aber ich glaube, über die Kontinuität der Zeit, also dass man wirklich dranbleibt und sinnvolle Dinge nutzt und einsetzt, lassen sich sehr viele Dinge positiv beeinflussen.
Ich glaube, meine Frage war dämlich gestellt tatsächlich, weil so meinte ich das gar nicht, dass das zu spät ist im Sinne von, dass man das nicht mehr reversibel machen kann, sondern, also wir wissen ja, wenn wir uns das ganze Post-X-Thema anschauen, wissen wir, dass ein Grundproblem sich irgendwie immer auch gefäßmäßig äußert.
Ja. So. ACE2-Rezeptoren sind
genau,
das
und
Thema.
Deswegen war jetzt die Überlegung zu sagen, so hey, will ich denn überhaupt erst, dass ein Symptom auftritt oder würde ich nicht sowas wie PLA2 aufgrund dessen, dass ich statistisch weiß, dass gefäßmäßig häufig ein Problem entsteht, das nicht sogar bewusst frühzeitig messen, meinte ich.
Das könnte man natürlich machen, dass man sagt, man macht die Gefäßmarker grundsätzlich früher.
Genau, das meinte ich.
Genau.
Deswegen würde ich das habe ich das jetzt alles bei B aufgeschrieben und nicht in C mit reingemacht, weil dadurch, dass ich ja weiß, das ist so wie bei Ferritin, weißt du, ich weiß bei Frauen, dass jetzt meine Bubble so, aber irgendwie 80% der Frauen haben einen Ferritinmangel, bei uns wahrscheinlich sogar noch mehr, das ist die Bubble trotzdem, ne? Aber aufgrund dessen, dass ich das weiß und statistisch weiß, dass das bei Frauen häufiges Problem ist, würde ich das immer bei einer Frau
ich
mitmessen.
Auch.
So.
Ich auch.
Und deswegen meine ich, wäre es vielleicht sinnvoll, diese Gefäßsachen trotzdem im zweiten und nicht erst im letzten Schritt zu messen, weil wenn ich schon ein Symptom habe, dann habe ich ja auf jeden Fall schon eine Problematik, auch wenn sie trotzdem
reversibel
ist.
Und das kann man auf jeden Fall adressieren, das ist total toll. Und was mir jetzt gerade nochmal gekommen ist, viele fragen sich jetzt vielleicht, wieso messen wir nicht noch Aminosäureprofile oder vielleicht noch irgendwelche Vitaminprofile oder sowas, ne? Da muss man einfach sagen, also ich messe sehr selten Aminosäureprofile, ehrlich gesagt. Ich messe ein Gesamteiweiß. Ich glaube, das haben wir im Schritt 1 noch vergessen zu sagen.
Fügen wir nochmal hinzu.
Ja, das finde ich noch total wichtig, ein Gesamteiweiß zu messen, damit man einfach guckt, bist du mit Eiweißen ganz gut versorgt. So. Bei Aminosäureprofilen habe ich persönlich für mich nicht den Benefit gesehen bei meinen Patienten. Grundsätzlich bin ich eh der Meinung, man sollte seine Eiweißzufuhr überprüfen und dann eben entsprechend erhöhen und anpassen. Gott sei Dank hat sich der Mythos ja erledigt, ne? Dass Eiweiß uns schadet.
Ah, das wird sich noch die nächsten 60 Jahre halten.
Wacker. Also für mich hat sich das jetzt erledigt.
Für mich schon seit 20 Jahren, aber genau. Ich glaube für den Rest der Welt
nur
nicht.
Nur noch Eiweiß rein. Nein, aber genau, also grundsätzlich, das ist natürlich auch nochmal wichtig. Deswegen messe ich keine Aminos. Bei den B-Vitaminen, ja, wenn ich jetzt noch 500 Euro über habe, ja, weil das kostet so viel, gucke ich mir die bioaktiven B-Vitamine noch an. 500 Euro kosten da irgendwie 6 oder 7 Werte. Ne? Mhm. Also das ist richtig teuer. Der Homozysteinspiegel ist für mich da erstmal ehrlich gesagt ausreichend. Leute, die im Stress sind, die vielleicht kein Fleisch essen, haben da eh ein Thema. Das heißt, man kann dann supplementieren, das ist dann eher ungefährlich. So würde ich es machen.
Mhm.
Und was man noch sagen kann, was auch noch ein Thema ist, ist das Thema Neurotransmitterstoffwechsel.
Mhm.
Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin. Ne? Wir messen eh immer eine Herzratenvariabilität, weil wir wollen ja wissen sozusagen, wie gut kann der Mensch noch seine Basisregulation über die Atmung steuern. Man könnte auch überlegen, ein Metabolom zu messen. Also das heißt, eine Urinmessung zu machen und in diesem Urin messen wir dann die Neurotransmitter. Der Test ist durchaus umstritten. Also ne, es gibt viele Fraktionen, die das auch nicht gut finden und sagen, das ist nicht aussagekräftig. Aber was wir schon gesehen haben, und das ist ja interessant, und auch das habe ich im letzten Podcast schon gesagt, sehr viele Leute haben einen Tryptophanmangel. Und jetzt ist die Frage, wodurch? Haben sie es nicht gegessen? Oder ist vielleicht die Konkurrenz um den Rezeptor, weil Spike und Tryptophan gehen über denselben Rezeptor in die Zelle, ein Problem und deswegen wird Tryptophan eben nicht mehr richtig aufgenommen, irgendwie sowas in die Richtung. Oder sind die Darmzellen so beschäftigt, dass sie es nicht mehr richtig bilden oder. Also gibt 1000 Möglichkeiten, aber aus Tryptophan wird Serotonin und aus Serotonin wird Melatonin und Melatonin ist das Schlafhormon und wir haben unglaublich viele schlafgestörte Post-X-Patienten, wo tatsächlich auch ein Weg sein kann, die Neurotransmitter zu optimieren. Und wenn wir eben super hohes Adrenalin, Noradrenalin sehen, ne, dann wäre auch hier nochmal das Thema Stressmanagement super, super wichtig. Weil da sieht man, dass das System im Ausnahmezustand ist. Und all diese Dinge geben mir dann ja quasi Erklärungsmöglichkeiten, um dem Menschen auch zu zeigen, hey, guck mal, das ist nicht in deinem Kopf, im Sinne von, du bildest dir das alles ein und dein großes Blutbild ist ja total in Ordnung und alles ist toll. Man weiß jetzt auch nicht, warum du das hast. Sondern wir können den Menschen sagen, schau, alles, was du mir erzählt hast, konnte ich dir jetzt hier in deinen Werten zeigen. Alles total logisch. Und jetzt müssen wir uns einen Weg überlegen, wie wir das therapieren.
Ja, crazy. Zwei Grundgedanken dazu. Erster, ich bin sehr froh, dass du das Aminogramm tatsächlich so dargestellt hast, wie du es gerade dargestellt hast, weil ich feiere das tatsächlich auch nicht so. Vor allen Dingen, auch da ist die Datenlage, ist ja spannend, was durchs Team bei uns wieder kommt, einfach total durchwachsen.
Mhm.
Gerade, und das war mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst, das Aminogramm unterliegt oder die Aminosäuren unterliegen wie Hormonsysteme mhm. oder Hormone zirkadianen Schwankungen, die aber abends ihr Hoch haben und nicht morgens.
Wir messen morgens.
Was bedeutet, wir messen morgens eigentlich zu tiefe Werte. Und auch da ist mir gar nicht bewusst, und das zieht sich bei so einem Fettsäureprofil bei einigen Werten so ein bisschen auch dadurch, wir wissen halt gar nicht, was gut ist.
Nee.
Also wo wollen wir denn hin? Keine Ahnung. Klar, wir suchen vielleicht nach extremen Mängeln, aber dafür würde auch das Gesamteiweiß auch wieder reichen in Summe.
Genau,
so. Und dann halt nicht nur BCAAs hinzufügen, sondern halt wirklich mehr Eiweiß in Summe
und essen. Ich finde das auch gut, dass du das nochmal ansprichst, weil man muss ja auch ganz klar sagen, dass auch die ganzen Angaben, also dein Magnesium sollte zwischen, weiß ich nicht, 33 und 50 sein. Stimmt das?
Ja, ist halt die Referenz. Ne?
Ja, aber stimmt das? Ist das eine Versorgung, die für dich gut ist? Oder ist das wirklich das, was der Körper braucht? Weiß ich das? Weiß ich nicht. Ne? Und deswegen ist es auch zum Beispiel total spannend, auch da nochmal kontrovers zu diskutieren. Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Vitamin C 3000 Milligramm jeden Tag reingebe als Monosubstanz mit meinem antioxidativen System? Ist das schlau?
Mhm.
Ist das wirklich intelligent, das zu machen? Weil ist das die Dosis, die der Körper braucht? Oder verhinderst du damit nicht vielleicht diverse andere genetische Prozesse und deinen eigenen Antioxidantienspiegel?
Ja, bei Sportlern sehen wir das ja, ne? Dass das schlecht ist.
Ja, eben,
tatsächlich
genau.
Sogar,
Antioxidantien, ne? zu geben, ist bei Sportlern eine Katastrophe.
Zumindest,
ne?
so 2-3 Stunden um das Sportfenster,
ja, genau.
herum. Aber
ich bin auf jeden Fall da immer, ich versuche da immer, mich kritisch zu hinterfragen. Macht das Sinn, was wir machen? Weil es wird ja immer sozusagen auch die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Ja, dann kommen Präparate, die sind Senolytika. Ja, die sagen dann sozusagen, hey, Telomerase, olé, ja, die verlängern deine Chromosomen, Langlebigkeit, alles ist ganz toll. Ja, aber das machen die nicht nur in den senolytischen Zellen, sondern das machen die auch in Tumorzellen. Und das bedeutet, möchtest du in deinen Tumorzellen die Telomerase anschmeißen, sodass die sich wie wild vermehren und vergrößern? Also, ne, ich bin ein Fan von Progress und von Fortschritt und von neuen Erkenntnissen. Und ich kann alles, was ich jemals wusste, über den Haufen werfen, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Ich habe überhaupt kein Problem damit.
Mhm.
Aber ich finde, es wird zu viel unkritisch da draußen irgendwie ins Feuer geworfen.
Absolut, ja. 1 Million% bin ich da bei dir.
So,
das aber das ist ja das,
Sinn.
Was dieses Standard-Ding sich halt überall durchzieht. Es wird seit 20 Jahren was gemacht, das machen wir einfach so, es wird nicht kritisch hinterfragt. Mhm. Neue Dinge, oh, mega fancy, hier Longevity, da Longevity, oh, mega cool ist es, mal alles machen, aber es wird wieder nicht kritisch hinterfragt.
Genau.
Und das ist eigentlich so ein bisschen das, worüber wir am Anfang auch geredet haben. Viele hinterfragen sich nicht kritisch, weil das bedeutet, du gibst einen Fehler zu und wenn du, aber es ist ja kein richtiger Fehler in dem Konsens.
Nee, aber eine Schwäche im Prinzip,
genau,
du weißt es halt nicht, ne?
Genau, aber das liegt ja nicht an der Schwäche als die an Person, sondern es liegt daran, dass die Schwäche in der Wissenschaft, wir es halt noch nicht wissen, aber ist das eine Schwäche eigentlich, ist das eine Stärke, dass wir uns ja stetig weiterentwickeln.
Genau.
Und ich würde viel lieber mich mit jemandem austauschen, der alle 4 Jahre was anderes sagt, aufgrund dessen, dass er dann immer den aktuellen Daten letzten Endes folgt und nicht immer nur das macht, was man schon seit 30 Jahren gemacht hat.
Lass mich noch eine Sache ergänzen, der Vollständigkeit halber, weil wir haben ja auch gesagt, dass Hormone ein Riesenthema sind.
Guter Punkt.
Die
haben
wir noch gar nicht erwähnt. Also das heißt, hier könnte man auch nochmal gucken, je nachdem, um wen es sich handelt. Natürlich Pregnenolon als Mutterhormon sozusagen, DHEA, Testosteron anzugucken, aber bei natürlich auch Östradiol und Progesteron. Wir haben schon viele Progesteronmängel auch, ne? Und durchaus kann ein Progesteronmangel auch echt krasse Sachen machen und hinterlassen. Also auch Hormone könnten nochmal interessant sein.
Haben wir auch gesehen, dass gerade Progesteron runtergeht, Zyklus ausbleibt und Co.
Absolut,
Riesending.
Und das ist ja auch zum Schlafen toll, ne? Progesteron hat so viele Rezeptoren im Gehirn. Das ist das stärkste antidepressive Hormon, würde man sagen. Und manchmal ist so eine Prise Progesteron eigentlich eine ganz tolle Wohltat.
Klingt so, als wäre das in deinem Nachttisch drin.
Soll ich das jetzt verraten?
Weiß ich nicht.
Ich habe auf jeden Fall Progesteron zu Hause. Ja. So, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so ganz so jung.
Das hast du jetzt gesagt, nicht ich.
Ja,
reden
wir nicht über das Alter. Ich fühle mich
also
jung.
Ich habe das jetzt mal zu B mitgeschrieben. Ist so vielleicht klinikabhängig.
Ja.
Aber ich finde das ja super relevant und ich messe das bei Frauen tatsächlich auch im Schritt A mit. Grundsätzlich, und das ist, glaube ich, was jetzt der ein oder andere vielleicht gar nicht merkt, also wenn ihr die Liste sich jetzt runterlädt, ne, das kann man sich jetzt unten in der Beschreibung runterladen, meldet euch da einfach und dann, oder klickt auf den Link, dann könnt ihr euch das runterladen. Und wenn man sich diese Liste anschaut, und das ist, glaube ich, das zieht sich jetzt wie so ein roter Faden hier durch und das ist auch total spannend, die eigentliche Ursachendiagnostik ist erst bei C, ne? Also wir reden über Bakterien, über virale Geschichten, ist ja nicht die einzige Ursache, aber wir kommen ja von diesem Thema einer viralen Infektion oder einer Impfung aufgrund von Corona oder Covid, aber eigentlich reden wir in Schritt A und in Schritt B grundsätzlich darüber, das System mit allem zu versorgen, was wir brauchen, das Immunsystem, in den bestmöglichen Konsens zu bringen, natürlich über ein paar spezifische Neurotransmitter zu reden, zu gucken, ob der Darm funktioniert oder nicht funktioniert und diese ganze Autoimmunität, beziehungsweise, nee, nicht Autoimmunität, sondern die ist ja in den ersten beiden Schritten abgedeckt, aber diese ganze eventuelle Komorbiditätsgeschichte mit anderen viralen Erkrankungen wie EBV, also den ganzen Herpesgeschichte letzten Endes und vielleicht Bakterien, Lymphozytenprofilen und Co. Das ist alles erst im letzten Schritt.
Ja, es ist alles unglaublich teuer, ne? Und ich könnte mir jetzt vorstellen, nach so noch so 2, 3 Schreien, warum haben die eigentlich nichts zur Mitochondrien-Diagnostik gesagt?
Oh, finde ich ganz kompliziert, finde ich ganz schwierig.
Genau,
bin ich ganz ehrlich.
Ich auch. Deswegen erwähne ich es jetzt aber nochmal, was ist auch wieder so ein Triggerpunkt. Ich finde keinerlei Diagnostik auf dem Markt so zuverlässig, dass ich das empfehlen würde. Es gibt ja sozusagen den sogenannten BHI, den Bioenergetischen Health Index, der da irgendwie kursiert. Ich habe noch nie einen guten BHI bei meinen Patienten gesehen, einschließlich mir selber. Ich messe mich ja immer selber einmal, gucke, so passt das überhaupt jetzt hier zusammen. Ich habe da keinerlei Vorteile gesehen, das zu messen. Das ist auch sehr, sehr teuer, ja, dass die Leute oxidativen Stress haben und dass die Mitochondrien nicht tun, wenn ich erschöpft bin. Surprise. Hm. Ja, surprise.
Wobei ich
könnte das mitochondrial sein? Lass mich kurz überlegen. Ja,
also
vielleicht.
Das ist es ja eh logisch, ne? Wobei ich, genau. Also ich muss ehrlicherweise, um da auch nochmal kurz einen Satz sozusagen, ich finde dieses mitochondriale Messen sowieso echt schwierig.
Ja, total, das ist sowas von unterschiedlich.
Also ich meine, es werden so Dinge wie intrazelluläres ATP und sowas gemessen,
ja,
auch wenn man sich
nicht.
Das anguckt, das hat eine Zerfallsrate. Du greifst da in einem Moment was, was 20 Sekunden später schon wieder grundsätzlich anders aussieht.
Also mache ich, spare ich mir auch.
Sehr schwierig grundsätzlich in der Messung. Nicht nur, weil es teuer ist, selbst wenn es günstig wäre, frage ich mich, also man könnte jetzt ja auch sagen, eine mitochondriale Diagnostik wäre Q10 zu messen, wäre sich hinzusetzen und B-Vitamine zu messen. Das, also
Magnesium.
So Vitaminoide und so, das ist ja alles mitochondrial theoretisch.
Ja.
Aber so ganz spezifisch.
Im Metabolom ist ein NAD, kannst du ein NAD sehen, im Metabolom. Ne? Also da kriegt man vielleicht schon mal Hinweise
Wobei auch
darauf.
Da, also ja, kriegt man Hinweise, aber dann ist ja die Frage, okay, wenn das jetzt niedrig ist, was ist die therapeutische Konsequenz? NAD-Infusion, okay, Nebenwirkungsrate deutlich hoch. Und wir sehen nicht so viel Effizienz, das oral einzunehmen. Die Aufnahme ist quasi nicht präsent.
Nee.
Also
B3 könntest du versuchen, ne? Also dass du über Vitamin B3 gehst oder.
Ich finde, das ist halt alles, also ich finde das mega spannend und auch super, dass darüber geredet wird.
Ja, es ist
experimentell.
Aber
es ist experimentell und es ist nicht so der heilige Gral, oh, ist der Mitochondrialdiagnostik ist das Relevanteste und Wichtigste. Nein.
Ja, ich sage auch immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber der Experte, der hat gesagt, es sind meine Mitochondrien, dann möchte ich mal so machen und dann so, ja, was soll es denn sonst sein, wenn sie keine Energie haben? Ja, dann haben sie ein mitochondriales Problem. Aber das ist nicht die Ursache ihrer Mitochondrien, sondern irgendwas davor, was sozusagen zu diesem Missverhältnis geführt hat.
Ja, das
ist. Find's total gut, ja.
Ich glaube auch, dass.
Entschuldigung, dass ich mich jetzt mal kurz darüber lustig machen musste.
Du, alles gut. Ich glaube, die Leute, die das messen, die meinen das ja auch gar nicht böse, sondern die suchen ja auch irgendwo nach einer Lösung für das Problem.
Ja.
So ist das ja nicht.
Auf jeden Fall.
Ich finde einfach, ich persönlich, aber nur eine persönliche Meinung, und ich berufe mich jetzt hier nicht auf irgendwelche Studien oder so, ich finde es grundsätzlich schwierig, etwas zu messen, von dem ich A. aus Wissenschaftsdaten und ich beruhe mich hier auf ein Research-Team von knapp 10 Leuten, die bei uns in der Akademie arbeiten, wo Neurowissenschaftler, Ärzte, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, also nicht irgendwelche Menschen, die gerade mal eine Studie gelesen haben. Und ich habe ein extremes Problem mit Dinge zu messen oder zu machen, wenn ich A weiß aus wissenschaftlicher Sicht, die Messung ist nicht wirklich signifikant.
Mhm.
Bei Mikronährstoffen finde ich das nochmal ein bisschen was anderes, aufgrund dessen, dass wir trotzdem irgendwo nach etwas greifen müssen, auch wenn wir nicht hundertprozentig wissen, wo ist denn der Optimalbereich oder sowas.
Ja.
Und ja, wir können darüber diskutieren, ob Zink wirklich valide ist oder absolut, aber eine Diagnostik wie intrazelluläres ATP, wo ich überhaupt nicht weiß, was ist jetzt meine therapeutische Konsequenz, finde ich schwierig. Und ich finde es B halt sehr schwierig, wenn die Messmethoden in, und das ist so, auch wenn ich mir B-Vitamine anschaue, dann kann ich eine Folsäure kann ich mir im Erythrozyten messen, ich kann sie im Serum messen, ich kann sie im Vollblut messen, ich kann sie in der ID messen. Also ich kann ganz viele verschiedene Messvarianten anwenden. Und ich frage mich, ja, aber welche ist denn jetzt die richtige?
Mhm.
Und die Referenzwerte sind logischerweise alle unterschiedlich, weil ich ja unterschiedliche Dinge messe
total.
Am Ende.
Und dann werden Dinge verglichen, Äpfel mit Birnen und man weiß es nicht. Genau, wir müssen immer wissen, warum machen wir das? Was machen, messen wir da genau? Welche Aussagekraft hat das? Wir müssen das relativieren. Und wir dürfen auch nochmal erwähnen, ein Blutbild ist eine Momentaufnahme.
Safe.
In diesem Moment der Messung war es so. Wie war es denn 10 Minuten später, eine Stunde später, 5 Tage später? Nobody knows. Ja, misst ja keiner. Aber das gibt uns eine, wir dürfen das nicht für den heiligen Gral nehmen. Ja?
Absolut.
Sondern es sind Fluktuationen, es sind Prozesse, es verändert sich. Es wird mal höher, mal niedriger sein. So. Wir können das als Ausgangslage benutzen oder als Ausgangsbasis, damit ich auf irgendeiner Basis beginnen kann. Was mir Hinweise gibt, was ist jetzt hier meine Priorität? Und dann gehen wir los.
Jetzt haben wir nur ein Problem, tatsächlich.
Ein zeitliches.
Tatsächlich. Du erliest es schon aus meinen Augen.
Ja, ich seh's schon.
Also ein großes Feedback unter dem Podcast war tatsächlich, dass die Leute gesagt haben, dass es ihnen in Summe zu lang ist. Wir sind jetzt bei 1:40 knapp. Und wir haben noch gar nicht über das therapeutische Thema geredet.
Aber dann wäre das doch die nächste Folge.
Genau, also ich würde jetzt Folgendes vorschlagen.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt dieses Diagnostikthema sehr detailliert aufgebaut. Wir geben den Leuten die Möglichkeit, dass sie sich dieses Profil runterladen. Und wir beide müssen jetzt diesen Druck erzeugen, dass wir uns halt vielleicht sonst auch online hinsetzen und halt einfach noch eine Folge zu den ganzen therapeutischen Konsequenzen.
Ja, das sollten wir wohl hinkriegen.
Weil das ist auf jeden Fall was jetzt hier im Detail noch gekommen wäre.
Ja.
Aber ehrlicherweise, und ich fände das jetzt schwierig, das jetzt noch hinten dran zu hängen, weil...
Ja, wir brauchen jetzt noch mal eine Stunde mindestens.
Ja, genau, weil das ist ja jetzt ja nicht weniger relevant als die Diagnostik.
Ja.
Vor allem ist es das, was die Leute praktisch anwenden sollen am Ende. Und ich würde jetzt sogar versuchen, mich vielleicht spezifisch auf einige dieser Werte dann zu beziehen, was wäre denn die therapeutische Konsequenz, wenn ABC. Das bedeutet, das würde jetzt mindestens nochmal 1,5 Stunden dauern. Und deswegen würde ich dazu tendieren zu sagen, wir machen noch eine.
Ja, wir machen gerne noch einen Podcast.
Und dann machen wir das halt online, weil du bist ja jetzt heute extra hierher gekommen nach München.
Ja, ich bin extra nach München für dich gefahren.
Nee, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen.
Und für die Hörer da draußen, genau. Außerdem bin ich auch gerne in München. Und ich würde sagen, wir ergänzen vielleicht auf dieser Liste möglicherweise auch das ein oder andere Apparative noch. Also was macht, wie diagnostiziert man zum Beispiel eine Small-Fiber-Polyneuropathie, ne?
Ja.
Damit auch da nochmal klar wird, also die Leute gehen zum Neurologen, kriegen eine Nervenleitmessung, die ist okay.
Was dann, heißt das?
Ja, heißt nichts, ne? Mhm. Haben aber trotzdem das Problem, also das heißt, die brauchen zum Beispiel eine Probeentnahme, dass man wirklich die Hautnerven misst und so weiter. Mhm. Vielleicht können wir da noch 2, 3 Sachen drunter packen, was macht Sinn, damit auch unsinnige Dinge vielleicht vermieden werden können, die auch wieder teuer sind. Und dann machen wir eine Therapiefolge draus.
Top. Also das wird bedeuten, ihr findet letzten Endes in diesem Sheet unter dem Video Dinge, über die wir jetzt nicht im Detail gesprochen haben, also was wie HIV und Small Fiber und Co. Vielleicht fügen wir noch so 2, 3 andere Dinge hinzu, die ihr dann in dem Sheet findet, die ihr machen könnt. Schreibt das natürlich trotzdem gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt. Und dann versuchen wir in der nächsten Folge nochmal auf diese Fragen einzugehen und uns diesem therapeutischen Thema zu widmen.
Jawohl.
Okay, also ich glaube, das war jetzt echt ein riesengroßer Abriss. Vor allem ist mein Kugelschreiber währenddessen leer gegangen und ich hoffe, ich kann aufgrund der
das ja alles,
Dicke
ich hab das
im
alles
Detail...
Aufgezeichnet.
Ja, wir haben es ja auch aufgezeichnet, so ist es nicht. Also Ruth, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Wissen. Ich hoffe, dass den meisten, die jetzt den Anfang und auch das Ende gehört haben, klar ist, dass uns wichtig ist, Dinge von unterschiedlichen Dingen oder von Seiten zu beleuchten, den Kontext mit einzubeziehen, um etwas auf eine gewisse Art und Weise interpretieren zu können oder auch uns eine Meinung zu etwas bilden zu können. Denn wenn ich nicht alle Teile des Puzzles kenne, dann werde ich das Bild halt am Ende nie sehen und sehe nur eine Ecke davon.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach relevant, sowas wie Blutdiagnostik, auch wenn wir das beide sehr erfolgreich umsetzen und machen, trotzdem sinnvoll zu hinterfragen. Bedeutet aber auch nicht, dass eine Blutdiagnostik jetzt schlecht ist, bedeutet aber auch nicht, dass sie der heilige Gral ist, wie wir eben gesagt haben. Und es gibt immer mehrere Seiten der Medaille und es ist halt einfach schwierig, einen allgemeinen Podcast für ein individuelles Problem zu schaffen oder generell eine allgemeine Lösung für ein individuelles Problem, weil wenn das der Fall wäre, dann hätten wir alle Probleme der Welt schon längst behoben. Und ich glaube, das ist wichtig, am Ende nochmal zu sagen. Ansonsten vielen, vielen Dank. Das letzte Wort gehört dir.
Ach, danke. Ich habe mich wieder super gefreut, hier zu sein. Ich komme auch gerne nochmal nach München. Ich bin gerne hier. Vielen Dank für die Opportunity und ich hoffe, dass wir jetzt einfach noch mehr Leuten eine Chance und Wissen teilen können, dass sie einfach damit weiterkommen für sich selbst.
Okay.
Danke.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.